Also Andi, das ist jetzt nur so eine reine News-Folge, ja? Also wir machen jetzt nur News.
Wir machen New News. New News.
Not the old news. We make the new news. Welcome to the Discovery Panel.
Ah, vielleicht soll ich vorher noch ein bisschen sprechen üben. Gormagande.
Oh, Tardigrade. Oh, weil wir haben ein Problem dann. Also ich, also Problem ist vielleicht jetzt ein bisschen groß, aber welches Jingle benutzt man denn jetzt? Also das Lieblingsfolgen-Dings, weil es geht um alle Star Trek-Folgen-Dings, wie heißt das, Serien? Aber das, ja, eigentlich ja. Sind das ja die alten, ne? Das ist ja Old Trek.
Oh Gott. Naja, Lieblingsfolgen passt nicht so gut, aber es geht tatsächlich, es geht ja um Discovery, das heißt, wir können das Discovery-Jingle machen. Es geht auch um Picard, das heißt, wir könnten das Picard-Jingle nutzen. Es geht auch um Lower Decks, das heißt, wir könnten das Lower Decks-Jingle nutzen. Ich wäre fast mal dafür, also normalerweise würde ich sagen,
spielen wir alle nacheinander. Was? Achso.
Nutzen wir DPQ, weil DPQ ist das Einzige, was gerade nicht so richtig besetzt ist. Aber ich habe irgendwie auch nochmal Bock auf das PK-Jingle, weil das finde ich besonders schön.
Also du meinst DPQ das Quarantäne-Cast-Jingle quasi. Das genau, könnte unser neutrales Jingle sein für eine Zeit Post-Pandemie.
Ja, oder wir brauchen noch ein neues. Was sagt ihr denn da draußen?
Andere sammeln Ferraris, wir sammeln Jingle.
Aber jetzt, ich würd, glaube ich, mal mit PK anfangen. Das hat doch nicht viel damit zu tun. Also ich weiß, es ist eine Newsfolge, wir sprechen über ganz viel anderes, aber ich würde mit PK anfangen, einfach weil ich es nochmal gerne höre.
Ja. Ja,
das
von mir aus.
Haben wir lange nicht mehr gehabt.
Jetzt haben wir wirklich sehr lang nicht mehr gehabt. Über ein Jahr.
Seit März 2020 haben wir es, glaube ich, nicht mehr gehabt.
Ja. Da muss ich nur gleich einmal schneiden.
Okay.
Weil ich kündige es nur an, weil wir schneiden ja sonst nicht, weil Anja sagt ja am Anfang, herzlich willkommen zur Lage der Föderation oder so ein Krams.
Komm, ist egal, das lassen wir drin.
Aber das ist ja völlig irrittierend, das ist ja nicht die Lage der Föderation.
Ja, ist doch egal.
Außerdem war der Gag scheiße. Retrospektiv war der Gag scheiße.
Nein, der Gag war riesig, der war super. Und ja. Anja kann auch das Telefonbuch vorlesen und alle würden es lieben. Deswegen einfach machen.
Okay, ich glaube, das war der längste Cold Open unserer Geschichte.
Ja, da geht aber noch mehr, würde ich sagen.
Ja, mehr geht ja. Immer, aber ich wollte mal sagen, das ist jetzt erstmal ein Peak, den wir jetzt bis hierhin gesetzt haben. Mehr geht immer und das machen wir dann in einer der nächsten Folgen. Wie heißt denn das Ding noch? Ah ja, hier ist es. Fangen wir mal an, oder?
Ja, fangen wir doch mal an.
Das Discovery Panel präsentiert Lage der Föderation. Discovery Panel, Discover Star Trek.
Dass wir einfach auch den Namen benutzen, um sowas wie Newsfolgen zu machen oder so Gesprächsrunden, weißt du, so irgendwie so wie den Presseclub. Alle sitzen im Kreis und rauchen und reden über aktuelle Entwicklungen in der Star Trek-Welt, also so 5, 6 Leute aus Printerzeugnissen und das nennen wir dann Lage der Föderation.
Das wäre eigentlich voll gut, weil Lage der Föderation klingt auch so nach einem News-Podcast.
Irgendwie schon, oder?
Ich weiß gar nicht, warum.
Ich weiß auch nicht, warum. Nee, aber ich habe gedacht, vielleicht nennen wir einfach die nächste Staffel PK halt so, ne? Und nicht mehr Lage der Föderation und machen aus Lage der Föderation voll so ein, wie heißt das denn? Presseclub, weißt du?
Mhm. Du, ich bin für alles offen. Vielleicht sprechen wir vorher nochmal kurz mit Philipp Banzer darüber und dann überlegen wir.
Wir laden den ein einfach. Der kann auch.
Das ist gut.
Der kann
das
auch dazu gut. Kommen und rauchen.
Philipp, hiermit offizielle Einladung in die nächste Lage der Föderation. Discovery Panel, Discover Star Trek. Leute, mentiont doch mal bitte Philipp Banse auf Twitter. Er ist hiermit eingeladen ins Discovery Panel und er wird sich bestimmt darüber freuen.
Garantiert, er wird sich richtig freuen. Ja, ich glaube, der hat richtig Bock auf Star Trek. Was machen wir eigentlich? Achso, herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel passend zu einer News-Folge. Es gibt eine ganze Menge an News und deswegen haben wir uns überlegt, wir packen die alle mal zusammen, sprechen drüber. Und genau das ist das, wo ihr gerade, dem ihr gerade beiwohnt. So könnte man es vielleicht formulieren. Auf dem Panel heute.
Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag. Schön, dass auch ihr mit dabei seid und diesen Cold Open habt über euch ergehen lassen. Das mit dem Sprechen ist tatsächlich ein Issue in diesem Podcast. Und ich benutze englische Worte, wo man deutsche benutzen könnte. Das könnte irgendwen aufregen. Das ist mir egal.
Ihr werdet jetzt noch einiges ertragen müssen, bis wir endlich zu den News kommen. Das heißt, achtet doch mal unten auf diese Kapitelmarken. Wer sie nutzen will, nutze sie. Wer Spotify nutzt, kann sie nicht nutzen. Hier nochmal der Hinweis, Spotify ist kein guter Podcast-Player. Spotify ist eine tolle Plattform für Musik. Spotify ist kein guter Podcast-Player. Besorgt euch etwas anderes, was Kapitelmarken lesen kann.
Ja, oder Spotify muss einfach mal einen ordentlichen Player entwickeln. Das könnte ja, vielleicht passiert das ja auch irgendwann mal.
Wenn sie das tun, dann höre ich vollständig auf, das ständig zu sagen.
Ja.
Genau, aber ihr könnt dann auf jeden Fall überspringen, denn wir werden jetzt ein paar Hausmeldungen machen müssen.
Hausmeldungen.
Das macht halt die Hausmeldung. Ja, das macht die Lage der Föderation öfter mal.
Hausmeldungen. Ne? Ja. Das ist ein bisschen so wie Sachen aus dem Hausflur von der Hausverwaltung hängen. Eure Podcast-Verwaltung tagt nun.
Genau. Eure Podcast-Verwaltung. Verwaltung ist es.
Auch das ist dieser Podcast. Dieser Podcast ist eure Podcast-Veraltung.
Eure Podcast-Veraltung informiert. Sebastian, fang doch mal an mit den News. Also mit unseren News.
Mit unseren News. Ich dachte, wir machen hier noch so ein bisschen, hey, wie geht's dir? Und na, was machst du so? Und
ja, mir geht's super, dir geht's auch super. Also, News. Ich bin so gespannt.
Tatsächlich. Ich wollte dir nämlich noch erzählen, dass ich heute draußen war in der Welt.
Oh.
Es trug sich zu, dass ich auf all, also im, ich bin eine, ich habe eine Tour ins Grüne gemacht quasi und es trug sich zu, dass ich auf einem in einem Hofladen landete.
Sehr schön.
Wo Dinge verkauft wurden aus eigener Produktion dieses Bauernhofes. Und ich habe dir etwas mitgebracht, Andi.
Wow. Du hast mir was mitgebracht?
Ich habe dir was mitgebracht und
Entschuldigung, bevor du sagst, was du mir mitgebracht hast, ich habe mittlerweile ein bisschen Angst vor unserem nächsten Treffen. Denn ich habe so viel Zeugs, was ich dir geben muss. Ich bin mir sicher, dass ich einen Parkplatz nahe an dem dann Treffpunkt finden muss, weil ich mindestens 2 Kisten voll mit Zeugs habe, die ich dir geben muss.
Ich hab mittlerweile alles, glaube ich, aufgegessen und gebraucht und benutzt und weiß nicht.
Ja, allein wenn ich an diesen wunderbaren Tardigraden von Enila denke, deine Kinder sind langsam zwar aus dem Alter raus, aber
machen bald Abitur. Sie werden immer noch,
genau. Sie werden kurz vor dem Abitur tatsächlich noch diesen Tardigraden bekommen.
Ich habe mir gerade überlegt, wie heißt denn das noch gleich, wenn man so zurückschaut auf Instagram, man postet so ein altes Foto aus dem
Throwback.
Urlaub. Throwback, danke. Manchmal fehlen mir einfach Worte.
Das ist kein Problem, ich habe sie.
Ich habe mir gerade überlegt, ich sag dir nicht, was ich Ostern. Ich sag dir einfach nicht, was ich dir gekauft habe, sondern ich twitter's einfach kurz.
Ach, cool. Ja? Über deinen Account?
Nee, über unseren natürlich. Jetzt würde ich irgendwas über meinen Account twittern. Was bietet der mir denn für einen komischen Hashtag an? Egal. Ich twitter das jetzt einfach mal. Mal gucken, ob das funktioniert. Mhm. Und dann kannst du dir das möglicherweise angucken. So, dein Tweet wurde gesendet. Und dann kannst du, ja doch, man kann es lesen. Weil ich war wirklich, also ich konnte nicht daran vorbeigehen, ohne es dir mitzubringen. Ich war wirklich erfreut und irritiert, dass es sowas gibt.
Ja.
Das Internet.
Dieses Internet zeigt mir bis jetzt nichts an. Ah, doch. Oh. Hervorragend.
Und wenn ihr wissen wollt, was es ist, dann habt ihr es schon lange gesehen, weil der Podcast natürlich Tage, nachdem ich das jetzt getwittert habe, online gehen wird. Aber jetzt versteht ihr es vielleicht, ja.
Ich möchte dazu sagen, dass du einen sehr, sehr schönen Tisch hast.
Also vielen Dank. Vielen Dank. Ich finde auch, also auf dem sieht einfach alles gut aus. Seitdem bin ich der Star bei eBay Kleinanzeigen.
Ja, ich möchte mich selber auf diesem Tisch fotografieren.
Oh Gott, Bilder in meinem
Kopf. Für Bewerbung oder so.
Ach so, okay. Danke für den, Zusatz.
Gerne.
So, jetzt wo wir das geklärt haben, auf jeden Fall fand ich sehr schön, das ist alles Hand und Haus gemacht und Mund geblasen und so und ich wünsche dir viel Spaß damit.
Ich freue mich schon.
Ja, ich bin sehr gespannt auf diesen Taste, weil ich bin mir nicht sicher, ob diese zwei Dinge, die da zusammengeführt werden, zusammengehören, aber davon wirst du mir dann erzählen, ich bin mir sicher.
Vielleicht, vielleicht komme ich dann einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln, obwohl fahren die dann schon. Doch, am 26. komme ich einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu dir. Oder du kommst ja zu mir und dann kann ich einfach am 26. das da verköstigen.
Ja, aber das kannst du. Meinst du, das hat so viele Umdrehungen? Also, ich glaube, damit kann man dann schon auch noch irgendwie mal dahinter erfahren, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Also, ohne. Also, don't drink and drive ever. Also, ne, aber das ist ja nothing to drink.
Naja, ich weiß es nicht, Was sagt ihr denn dazu? Also ich würde sagen, das ist so, ne? So, ist naja.
Grauzone, oder meinst du? Ja.
Ist Grauzone, ist okay. Eine Grauzone. Ja.
Dann kommen wir zu unseren
Hausmitteilungen.
So kommen wir zu unseren Hausmitteilungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wollen wir die am Schluss machen?
Nee, ist Quatsch. Nee, ne? Wir machen die jetzt. Nee, vielleicht, wo du jetzt schon was rausgehauen hast, fange ich an.
Ja, bitte.
Mit einer Hausmitteilung.
Ja.
Tatsächlich müssen wir eine Beförderung aussprechen.
Wir müssen, wir können. Also das ist natürlich auch was Schönes. Ne? Das ist, also wir freuen uns da außerordentlich, dass wir endlich mal eine Beförderung aussprechen dürfen in diesem Podcast, der ja doch eher in niedrigen Hierarchien. Können wir jetzt endlich mal so ein bisschen was nach vorne kicken.
Ich mache jetzt mal hier einen Trommelwirbel.
Wir sparen nicht an Soundeffekten. Doch, wir sparen an Soundeffekten. Wir sparen nicht an Jingles, aber wir sparen an Soundeffekten.
Genau.
Ich könnte das Kaminfeuer nochmal anmachen.
Nee, danke.
Ungefähr da sind jetzt Tausende unserer Hörerinnen und Hörer dir sehr dankbar, dass du das...
haben sie kurz ausgeschaltet.
Auch das. Nein, sehr dankbar, dass du das sofort und reflexartig gesagt hast.
Unser bisheriger Admiral bei Patreon wird befördert. Und zwar zum Ehren-Admiral.
Herzlichen Glückwunsch. Admiral
der Discovery Panel Sternenflotte. Herzlichen Glückwunsch.
Der erste Ehren-Admiral. Herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Durch Verbissenheit und Ignoranz hast du das erreicht, was kaum einer sonst erreicht. Herzlichen Glückwunsch.
Genau, er wird diesen Titel so lange tragen, wie er ihn haben möchte. Er kann auch jederzeit sagen, ich möchte ihn bitte weiterhaben, aber stellt bitte die Unterstützungszahlung runter, dann werden wir das machen. Dann darfst du es trotzdem haben, aber du zahlst dann nicht mehr. Auch das ist möglich.
Ja.
Auf jeden Fall.
Du hast ihn dir verdient. Du bist jetzt Ehren-Admiral, wie haben wir das Ding genannt? Ehren-Admiral auf Lebenszeit. Das hast du geschafft. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Geld macht so viel möglich.
Das heißt, ja, bei uns sowieso.
Ja.
Das heißt, demnächst wird tatsächlich ein Funktionsposten wieder frei, nämlich der wirkliche Admiral.
Ich mag's, wenn du das sagst.
Ja.
Ja.
Und da haltet doch mal ein bisschen Ausschau. Vielleicht posten wir es auch mal auf Twitter. Wahrscheinlich schon am morgigen Sonntag. Das heißt, wenn ihr es hört, wahrscheinlich am heutigen Sonntag, dem 11.04. wird auf Patreon wieder ein Posten frei, nämlich der Posten des Admirals. Und,
der ist eine Chance für euch, Freunde. Ja. Der ist eine Chance für euch, nicht nur wegen Prestige und ne, also ich meine, da kann man denn, wenn man in den Raum kommt, also dann kommt man schon heute nochmal in einen Raum, wo andere Leute drin sind, die man nicht.
Ja.
Aber egal.
Nie.
Stellt euch vor, ihr kommt in den Raum rein und jemand fragt, und was machst du so? Und ihr könnt sagen, ich bin Admiral. Machst du es schöner.
Admiral, oder?
Beim Discovery Panel.
Ja,
da habt ihr gewonnen einfach. Dann habt ihr einfach gewonnen. So. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ihr euch damit natürlich uns kauft. das ist das alte System, ne? Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert. Damals, als wir es eingeführt haben, vor 750 Jahren, haben wir uns überlegt, dass man diesen Posten einfach mal für einen Monat für sich beanspruchen kann, quasi. Mhm. Von mir ist auch für zwei, aber sagen wir mal für einen Monat, und dann könnt ihr euch eine Lieblingsfolge bestellen bei uns quasi. Und da wir jetzt wieder Zeit haben, bis, verraten wir euch gleich, für Lieblingsfolgen haben wir uns gedacht, es ist jetzt mal Zeit, dass wir da vielleicht wieder so ein bisschen auch im Servicegedanke für euch, ne, euch die Möglichkeit geben, uns zu beeinflussen. Und wenn ihr keinen Bock habt, uns mit Geld zu beeinflussen, wir nehmen auch weiterhin fiese Angebote von Süßigkeiten, aber das muss natürlich dann ein bisschen was mit Liebe und besonders sein, ne? Ansonsten lieber Geld.
Ja. Ich weiß noch nicht genau, ob wir da irgendwie noch eine Sperre für Filme einbauen sollten. Ich hab ein bisschen Angst, dass das Erste, was passiert, sobald wir den Admiral wieder freischalten, ja, jemand ist, der sich
Star Trek 5 wünscht. Nur aus
Bosheit
oder was
meinst du? Genau. Übrigens habe ich eine neue Maus, die man nicht mehr klicken hört.
Okay, und es ändert sich was.
Ich klicke gerade die ganze Zeit, man hört es nicht.
Ja, toll.
Das ist ganz toll. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwas klicken hört,
dann ist es der Stuhl.
Dann ist es nur der Stuhl.
Aber damit
das hat mir übrigens niemand geglaubt. Da haben alle geglaubt, das wäre eine Lüge.
Aber tatsächlich haben wir damit bewiesen, dass das Klicken aus unserem Podcast deine Maus war. Weil du nämlich die ganze Zeit Minesweeper gespielt hast, während wir gesprochen haben.
Gibt es das eigentlich noch? Ja, ich muss mich halt irgendwie beschäftigen. Das ist wirklich der Stuhl. Ich muss mich irgendwie beschäftigen, weil ich meine, das ist so langweilig für mich. Ja, das kennt ihr aber.
Es gibt Minesweeper nicht mehr in Windows 10.
Was? Doch, klar.
Mines.
Sebastian, aber bevor du jetzt gerade nach Minesweeper suchst, das mit diesen Folgen wünschen, ist ja eigentlich eine ganz gute Überleitung zu der News, die du auspacken wolltest, oder?
Das stimmt, weil wir haben uns überlegt, Geld ist das eine, das ist natürlich das, womit ihr direkt unsere Herzen erreicht, und zwar immer und auch zielgenau, und das ist, wisst ihr, ne, das ist wirklich das Mittel unserer Wahl. Aber da wir ja ein Podcast sind, der immer auch auf Gleichberechtigung setzt in allen Bereichen, möchten wir natürlich auch eine nicht monetäre Möglichkeit anbieten, die uns Spaß macht, um euch in Lieblingsfolgen reinzusneaken. Und deswegen haben wir die Lieblingsfolgen-Lotterie erfunden. Heißt es so?
Das ist ein Arbeitstitel.
Das ist ein Arbeitstitel.
Müssen wir mal gucken.
Okay. Ja. Und zwar haben wir uns überlegt, dass ihr an uns rantreten könnt mit einer Lieblingsfolge, und zwar nicht mit der ganzen Folge, sondern nur mit einem besonders interessanten Screenshot dieser Folge. Also ihr guckt die an, also ihr könnt es auch von mir mit dem Handy dann irgendwie vom Fernseher abfotografieren oder wie auch immer ihr das machen möchtet. Ihr guckt sie euch nochmal an und guckt mal durch, was ist ein besonders spannendes Bild aus dieser Folge. Und das schickt ihr uns. Und zwar kommentarlos. Also ihr sagt nicht, welche Folge das ist oder worum es da geht oder warum ihr die ausgesucht habt, sondern ihr schickt uns einfach nur diesen Screenshot dieser Folge. Und wir suchen dann random irgendeinen Screenshot der von euch eingeschickten aus und sprechen dann darüber, was das für eine Folge sein könnte und was in dieser Folge passieren könnte. Und dann verratet ihr uns, welche Folge es ist, und wir besprechen sie eine Woche später. Ist das ungefähr klar geworden? Genau. Ja?
Also, ich glaube schon. Also mir ist es klar geworden, und ich bin meistens nicht die hellste Kerze auf dem Leuchter. Deswegen gehen wir mal davon aus, die hellste Kerze auf der Torte, sagt man auch. Ne? Das war auch wieder.
Hellste Kerze auf dem Leuchtturm wäre auch schön. Was hast du gesagt?
Leuchter.
Ach so.
Ja, aber man merkt schon an der schlechten Benutzung von Metaphern, dass ich einfach ein bisschen dumm bin, und ich habe es trotzdem verstanden. Also ihr sendet uns Bilder aus einer Folge, also ein Bild aus einer Folge, und es ist natürlich jetzt blöd, wenn ihr irgendwie Picard mit der rizikanischen Flöte zeigt oder sowas, dann wissen wir natürlich Bescheid, außerdem haben wir die Folge schon besprochen. Das heißt, ihr solltet einen einzelnen Shot aus einer Folge suchen, die wir noch nicht besprochen haben. Und
der möglichst viel hergibt, also wo möglichst viel passiert, genau. Wo vielleicht auch Dinge im Hintergrund sind, worüber wir philosophieren können. Also wenn ihr unsere PK-Folgen gehört habt, dann wisst ihr, was Andi alles aus dem Hintergrund rausholen kann. Da kann er drei Stunden rausholen.
Werden wir gleich wieder sehen.
Oh Gott.
Aber genau, es wäre auch dann total schön, dass man nicht sofort die Folge erkennt. Genau. Das wäre super.
So ein bisschen Mystery und so ein bisschen was drin einfach. Und dann schickt ihr uns dieses Bild einfach kommentarlos. Wir suchen es, ziehen es raus, sprechen drüber, was es sein könnte. Und eine Woche später besprechen wir dann die Folge. Was ihr noch mitschicken könntet, das wäre eigentlich ganz geil oder auf irgendeinem anderen unserer Kanäle dann vielleicht zusätzlich noch raushaut, ist dann quasi als Auflösung eine kleine Sprachnachricht. Also ihr könnt es, wenn ihr keinen Bock habt, das mit Sprachnachricht zu machen, weil ihr nicht so auf Sprachnachrichten steht, könnt ihr es von mir aus auch schreiben. Aber dann vielleicht irgendwie so, dass man runterscrollen muss in der E-Mail oder so, dass man es halt nicht sofort sieht. Oder in der zweiten Mail, wo dick drin steht, Auflösung oder so, damit wir nicht sofort wissen, was es ist. Wo ihr irgendwie kurz reinschreibt, welche Folge das ist und vor allen Dingen, warum ihr sie ausgewählt habt. Also warum ihr sie für eine Lieblingsfolge haltet oder warum ihr glaubt, dass wir da dringend mal drüber sprechen sollten. Genau, und dann könnt ihr entweder auf unseren Anrufbeantworter sprechen oder uns per WhatsApp eine Sprachnachricht schicken oder wenn ihr da, wie gesagt, keinen Bock drauf habt, schreibt uns vielleicht am besten eine zweite Mail, wo ihr dick in den Betreff Auflösung nicht lesen oder sowas reinschreibt. So, ja. Ist das klar geworden?
Sebastian spricht die ganze Zeit über Mails und das ist auch eine gute Möglichkeit. Ja. Ne? info@discoverypanel.de. Ihr könnt aber auch alternativ uns per WhatsApp schreiben.
Klar.
An die 02201-UKTA-UK2. Auch das ist natürlich ein guter Weg, um irgendwie ein paar Screenshots beziehungsweise dann auch eine kleine Sprachnachricht zu schicken. Das geht natürlich darüber sehr, sehr schnell. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Ja, der Anrufbeantworter ist halt ein bisschen schwierig mit einem Foto, aber du hast recht, um einen Screenshot zu schicken, ist natürlich eigentlich WhatsApp noch geiler, weil es einfacher ist. Ne?
Ja, also E-Mail oder WhatsApp. Ich glaube, das sind die beiden besten Methoden dafür. Ja. Genau.
Also wir fänden es ganz geil, wenn ihr Bock darauf habt, mitzumachen, dann freuen wir uns über eure Mystery-Screenshots in unseren Empfangskanälen. So.
Mystery-Episode.
Arbeitszettel. Wenn ihr einen guten Vorschlag habt, wie wir das nennen können, dann sagt doch Bescheid.
So, eine dritte kleine Hausmitteilung habe ich noch zu machen.
Ah ja, richtig, ja.
Ich habe mir gedacht, es ist doch immer so ein Quatsch. Als ich hier bei der Vorbereitung unserer Newsfolge gesessen habe, habe ich gedacht, es ist doch ein totaler Quatsch, dass ich hier ständig seitenweise Vorbereitung schreibe und damit nichts mehr mache nach diesem Podcast. Das heißt, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich zumindest bei den Newsfolgen oder zumindest bei dieser Newsfolge, fange ich mal damit an, ich möchte da nichts versprechen für die Zukunft, aus dieser Newsfolge beziehungsweise aus meinem Skript für diese Newsfolge einen Artikel für die Homepage mache. Und das heißt, ihr könnt demnächst, wenn ihr keine Lust habt, unsere ausschweifenden Erzählungen zu hören zu den News, könnt ihr zumindest etwas nachlesen dazu. Ich werde da immer einen Blog-Eintrag machen und diesen auch auf allen möglichen Kanälen verlinken. Das heißt, demnächst News geschriebenerweise auf unserem Blog, sodass es dann tatsächlich mal ein richtiger Blog wird. Bis jetzt war es irgendwie irgendwas anderes. Weiß ich nicht.
Guck mal, dein Geschenk von mir an dich hat schon ein Like. Toll.
Ja, zwei, wenn man noch mit einbezieht, dass auch ich da ein Like ausgesprochen habe. Nicht auf Twitter, aber in meinem Herzen.
Sehr wohl. Das waren die Hausmitteilungen, die wir heute für euch haben. Und wir machen noch einen kleinen Feedback-Blog, ne?
Wir machen noch einen kleinen Feedback-Blog, und zwar einen reinen Audio-Feedback-Blog, ne? Hatten wir uns überlegt.
Wobei, ich hatte dir über eine unserer Kommunikationsmöglichkeiten eine Frage gestellt, die du nicht beantwortet hast, deswegen wiederhole ich sie einfach jetzt nochmal. Haben wir jemals dein Gewinnspiel aufgelöst, was du ausgerufen hast?
Nein, haben wir noch nicht, weil es noch nicht gelöst worden ist. Wenn es bis zur nächsten Lieblingsfolge nicht gelöst wird, was denn da in unserem Lieblingsfolgen-Jingle noch am Ende für ein weiteres Franchise angespielt wird, dann geht der ausgelobte Preis wieder zurück in den Jackpot. Ja, habe ich nicht gesagt, aber ich habe was im Kopf gehabt. Ne?
Ja, ja.
Du auch. Der geht zurück in den Jackpot und dann werden wir es auflösen und zwar mit Sebastian Glasmann zusammen. Denn der kann uns dann ganz klar das aufschlüsseln und uns zeigen, was er denn da reingebaut hat.
Ich bin sehr gespannt, nur dass wir das nicht vergessen. Genau.
Ja, also Star Wars war es nicht. So, das war mal noch so ein Tipp von jemandem. Nein, Star Wars war es nicht.
Genau, und dann haben wir noch ein Feedback, ein sehr freundliches Feedback bekommen, was wir euch nicht vorenthalten wollen. Das kommt vom Gerald.
Ja, hallo, lieber Andreas, lieber Sebastian. Auf dem Anruf beantworte heute Gerald, der sich wahnsinnig gefreut hat, dass ihr einen Quarantäne-Cast wieder gemacht habt und inklusive Mysterium. Ich liebe das, man lernt bei euch immer noch was dazu, also so viel zum Thema Mittelmäßigkeit. Es liegt wahrscheinlich bloß daran, dass ich mindestens ebenso mittelmäßig bin und wahrscheinlich sogar noch drunter. Ja, herzlichen Glückwunsch zur Nominierung zum Goldenen Blogger. Ja, Stichwort Lockdown-Vertröster. Das ist, da habt ihr was ganz Großartiges wirklich gemacht. Jeden Tag da was rauszuhauen für die Hörer, jeden Tag, das muss man erstmal durchziehen. Das war großartig und das bedeutet viel den Hörern, falls ihr das noch nicht genug gehört habt. Jetzt bekommt ihr es nochmal von mir bestätigt und ich will das nochmal kurz belegen. Wahrscheinlich muss ich gleich nochmal ein zweites Mal anrufen, weil ich wieder zu lang quatsche. Ich bin Schauspieler und habe selber vor einem Jahr einen etwas gestartet, einen Lese-Livestream auf YouTube, wo ich Texte vorlese, die sich die Zuschauer vorher gewünscht haben. Ich will jetzt aber gar keine Werbung machen, sondern das könnt ihr gerne rausschneiden, falls ihr das irgendwie veröffentlicht wollt. Aber da haben die Hörer eben auch gesagt, das ist für die Theaterzuschauer gedacht, dass die da eine Alternative haben, wie wichtig denen das war und dass denen das fehlt und dass da auch irgendwie noch Kontakt da ist. Und das würde ich gerne an euch weitergeben, weil das ganz toll ist, dass man über Star Trek hinaus mit euch jetzt was Gemeinsames quasi noch dazu hat. Also plötzlich waren wir alle in der gemeinsamen Situation dieser besonderen Sache und haben was draus gemacht und es ist irgendwie noch mehr als Star Trek irgendwie geworden, wenn ihr versteht, was ich damit meine. Also das ist ganz, ganz großartig. Ich bin ein Riesenfan davon. So. Und was ich noch sagen möchte zu eurer Mittelmäßigkeit, das ist großartig, finde ich, dass ihr ungeschnitten die Sachen aufnimmt. Man ist wirklich dabei dadurch. Und man hat das Gefühl, also ich habe ganz oft das Gefühl, ich sitze mit euch am Tisch und unterhalte mich darüber, bloß dass ich halt die Klappe halte, was ich sonst meistens nicht tue. Ich erwische mich auch oft dabei, dass ich gerne was dazu sagen würde, aber natürlich dann doch nicht ganz wirklich dabei bin. Aber dieses Gefühl vermittelt ihr einem, man entdeckt gemeinsam Sachen, man kommt gemeinsam auf neue Ideen. Das Gefühl hat man zumindest. Dafür ganz, ganz großes Lob. Ihr seid mein absoluter Lieblingspodcast. Ihr funktioniert auch wunderbar zusammen. Macht es gut und haltet durch bei allem, was ihr macht. Liebe Grüße, euer Gerald. Tschüss.
Also ich finde, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Das sehe ich alles genauso.
Ich werde ganz rot bei diesem ganzen Lob. Schön, lieber Gerald, du hättest doch ja wirklich ein bisschen Werbung machen können. Also ich hätte mir tatsächlich auch mal gerne angehört, wie du irgendwelche Texte als Schauspieler vorliest auf YouTube. Das hätte ich mir gerne mal angeschaut. Vielen Dank auf jeden Fall. Und demnächst, wenn du denkst, jetzt würde ich gerne was zu dem Kram sagen, den die beiden gerade wieder erzählen, dann mach doch einfach. 02201 OktaUk2, kurze Meldung. Und ich freue mich dann total, wenn wir auch da irgendwelches inhaltliches Feedback bzw. Input bekommen, weil wir dann über dieses diesen Input dann auch wieder 2,5 Stunden reden können.
Ja.
Und das ist ja mal so ein Problem. Also wir haben ja so selten irgendwie noch Stoff, über den wir reden können.
Ja,
wir schaffen es da gerade immer irgendwie 20 Minuten voll zu kriegen.
Ich weiß, es ist wirklich bitter. Also das war früher konnten wir einfach reden, weißt du, und heute, da muss man echt, also was
wir müssen die Themen suchen wie die Ostereier an Ostern.
Ja. Gerald, vielen lieben Dank. Das war auf jeden Fall sehr, sehr nett und vor allen Dingen habe ich das mit Liebe im Herzen gespielt, weil du nochmal ein Loblied darauf gesungen hast, dass wir nicht schneiden. Das finde ich gut und Concept proved, Punkt. Cool. Und genau, wenn du Bock hast, dann schreib uns doch noch irgendwie eine kurze Nachricht, dann können wir unter in den Shownotes vielleicht nachträglich oder unter dem Artikel doch noch irgendwas von dir verlinken, wenn du Bock hast, damit wir da mal reinschauen können, vielleicht alle gemeinsam, weil, du hast ja selber gesagt, das ist ja irgendwie alles hier so ein Community-Ding so, ne, und ohne euch wäre der Quarantäne-Cast, den wir gemacht haben, weder spaßig noch durchführbar gewesen, insofern geht das Lob auch immer gleich direkt an euch zurück.
Genau, ich korrigiere nur ein bisschen, wir machen das natürlich nicht in diese Shownotes, weil jetzt gerade hörst du diese Folge, dementsprechend sind die Shownotes auch schon raus. Und die
ich dachte so nachträglich.
Keinen Sinn. Ja, nehmen wir mal in der nächsten Folge. In der nächsten Folge erwähnen wir das dann kurz und dann stellen wir es auch da in die Shownotes.
Sehr wohl.
Würde ich sagen, ja. Hast du gehört? Das war die Maus. Ich habe sie verschoben.
Oh.
Aber klicken hört man nicht.
Jetzt habe ich, gerade nicht aufgepasst. Es tut mir leid. Aber ich werde meine Spitzenöhrchen nochmal ganz genau nach deiner Maus auswerfen.
Spitzenöhrchen, das ist ja schon fast ein Star Trek-Verweis.
Oh. Und es gibt noch ein Audio-Feedback, was uns erreicht hat. Und ich weiß nicht, was drin passiert. Ich habe es nämlich noch nicht gehört. Andi, meinst du, das kann man einfach so spielen? Oder ist das,
Ich glaube schon. Ich kannte die Absendernummer und dementsprechend kannst du es, glaube ich, einfach abspielen.
Okay, ich bin gespannt, wenn das keine rechtlichen Schwierigkeiten gibt.
Hallo, liebes Discovery Panel.
Ah.
Es grüßt Sebastian.
Mhm.
In Bezug auf eure letzte Lieblingsfolgenbesprechung Star Trek The Wrath of Khan, die in Podcast-Lehrbüchern erwähnt werden müsste, aber das versteht sich ja von selbst, vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Star Trek hat sich ja neben den philosophischen Kontroversen vor allem immer dadurch ausgezeichnet, dass die wissenschaftlichen Utopien fast ausschließlich auf fundierten Füßen standen, die zwar im Moment nicht möglich sind, aber unter bestimmten Voraussetzungen in ferner Zukunft zumindest vorstellbar sind, da sie im Groben die Gesetze der Physik achten, wie zum Beispiel der Warp-Antrieb, das Beamen, der Replikator oder der durchaus spaßige Heisenberg-Kompensator. Wie aber die Genesis-Zaubermaschine hier eingesetzt wird, ist schon eine neue Qualität. Selbst wenn man wohlwollend ignoriert, dass leblose Gesteinsbrocken irgendwo im All weder stabile Rotationen noch die Atmosphäre haltende Gravitation aufweisen, finde ich es schon keck, dass man einen Planeten quasi aus dem Nichts erschafft, was ich gerade noch kaufe, um ihn dann ganz alleine, ohne Zentralgestirn, also Sonne, die so Kleinigkeiten wie Licht und Wärme und Tag- und Nachtzyklus zur Verfügung stellt, in ein Hagebaumarkt-Gartencenter zu verwandeln. So etwa wie in dem Dokumentarfilm Total Recall von Paul Verhoeven, in dem entfesselte, vormals gefrorene außerirdische Flatulenzen den Mars innerhalb einer Gesichtszuckung von Arnold Schwarzenegger von einem toten roten Gesteinsklumpen in ein Paradies verwandeln, aus dem man nie wieder aufwachen möchte. Im Gegensatz dazu ist die Figurenentwicklung von Khan seit The Space Seed geradezu plausibel, wenn man mal von mehreren gut gemeinten Schlägen auf den Hinterkopf ausgeht, sowohl bei Khan, als auch bei mir selbst, als auch bei den Drehbuchautoren und wissenschaftlichen Beratern des Films. Ansonsten fand ich den Film großartig. Ich bin ja schließlich auch Trekkie. Tschüss. PS, den Begriff Terraforming fand ich innerhalb einer Vielvölkerföderation schon immer zu anthropozentrisch, um den Begriff rassistisch zu vermeiden. PPS, ich freue mich schon auf eure Besprechung zu Star Trek 5, The Final Frontier.
Ist dir aufgefallen, dass Sebastian auch schon in seiner letzten Meldung so ein ja, nahezu göttlichen Hall unter ja,
ich,
sich gelegt
ich wollte,
hat.
Ja? Ich wollte gerade auch erstmal Stilkritik machen. Ich finde es erstens ganz großartig, dass Sebastian das Wort keck benutzt.
Ja.
Ich habe es, glaube ich, seit den 80ern nicht mehr gehört. Ich finde es wunderbar, dass es benutzt wird.
Völlig unterschätzt.
Und zweitens richtig toll, dass er in seiner Grotte auch wirklich gute Aufnahmetechnik hat. Das ist wirklich toll, was mittlerweile alles so alles in Grotten möglich ist.
Alles ist möglich, ja. Ich bin auch begeistert. Es hat wirklich so was Gottähnliches. Weißt du, so das Licht tut sich auf und von oben guckt Sebastian herunter und übt Star Trek Kritik. Naja, gut. Also Discovery Panel Kritik eigentlich, ne?
Ja, du, ich kann dir aber. Discovery Panel Kritik war es eigentlich nicht. Ich fand es eigentlich ganz schön, dass er so viel auf Zorn aus Khan angegangen ist.
Ja.
Ich kann dir aber vielleicht was zum Begriff Terraforming erzählen.
Mhm.
Muss ich nochmal kurz suchen. Der Begriff des Terraformings geht nämlich zurück auf den Science-Fiction-Roman Collision Orbit von Jack Williamson und beschreibt das Bewohnbarmachen von Planeten mit lebensfeindlichen Umweltbedingungen. Der Roman ist aber mittlerweile vergriffen und wird in der Literatur immer nur dann angeführt, wenn es um die Herkunft des Wortes Terraforming geht.
Geil.
So, das war ein direktes Zitat aus meiner damaligen Examensarbeit,
wo ich den
Begriff Terraforming mal hinterhergegangen bin, weil mich auch interessiert hat, woher er denn stammt. Es ist tatsächlich ein Begriff aus den 20er Jahren. Collision Orbit ist ein Roman aus den 20er Jahren. Und dementsprechend, ja, er ist anthropozentrisch. Aber ich glaube, das ist nicht das größte Problem. Also das Problem ist dann tatsächlich eher, dass das Bewohnbarmachen von Planeten für Erdenbewohner tatsächlich immer das größte Kriterium ist, ne, für die Föderation. Ich meine, was ist denn eigentlich mit den Benziten so zum Beispiel? Mhm. Für die wäre es doch eine weiterhin lebensfeindliche Umgebung, ne, zum Beispiel. So, ja.
Natürlich ist alles andere, was du da geschildert hast, tatsächlich sehr problematisch und ich meine mich erinnern zu können, wir haben ja irgendwie grob darüber gesprochen, dass es auch Terraforming-Episoden bei TNG gab oder zumindest eine. Ich meine mich daran erinnern zu können, dass man das ein bisschen besser da eingebettet hat, auch was die Konstellation des Planeten, bei dem es dann versucht wurde, angeht. Aber natürlich ist das hanebüchener Bullshit, was da gezeigt wird in Star Trek 2. Das stimmt schon. Vor allen Dingen, weil das Terraforming ja innerhalb des Planeten auch stattfindet, ne? Ohne Sonne und dann spätestens dann wird es schwierig, aber wir wissen ja vermutlich alle, die sich mal irgendwann damit auseinandergesetzt haben, was eigentlich passieren musste, damit auf diesem unserem Planeten Leben entsteht, was da für alles für Konstellationen und Zufälle im Spiel oder das ist Zufälle, aber ne, wie viele Variablen da eigentlich stimmen müssen, damit es überhaupt so weit gekommen ist, dann muss man natürlich schon stark sich im Hinterkopf kratzen, das stimmt schon.
Wenn ihr euch noch nicht damit beschäftigt habt, dann schaut mal das Musikvideo von Fatboy Slim Right Here, Right Now. Wird das eigentlich ganz gut erklärt.
Right here, right now. Right here, right
ja, now. Und herzlichen Glückwunsch auch für diesen Ohrwurm.
Yeah. Cool. Danke, Sebastian, für die nette Nachricht. Und haben wir irgendwas vergessen, was wir noch besprechen sollten? Nee, ich glaube nicht, ne?
Ich glaube nicht. Dann können wir tatsächlich nach so langer Zeit mal in unser eigentliches Vorhaben hineinschweben, nämlich unsere First Contact Day News.
Yay!
Ein bis zwei News.
News Anchor heute Abend ist Andreas Dom und an der Wetterkarte, meine sehr verehrten Damen und Herren, Benjamin Sonntag. Schönen guten Tag.
Nicht so schlecht. Bevor ich aber in die News reinstarte, möchte ich euch mal kurz etwas über den 5. April erzählen tatsächlich.
April? Ah ne, das sagt man am 1., ne?
Genau, das sagt man am 1. Am 5. sagt man gar nichts, sondern macht irgendwelche komischen Bewegungen mit der Hand und ihr wisst ungefähr, was ich meine. Wir sehen in First Contact, dass am 5. April 2063 in Bozeman, Montana, der erste Warpflug durchgeführt wird. Und zwar von...
James Cochran.
Nein, Zefram Cochran.
Ah ja, das sind James eigentlich.
James, der Bruder von Zefram Cochran, wird nie darüber geredet.
Und, ach, James Cromwell, so heißt der Schauspieler.
Genau, ne? James Cromwell, richtig.
Ja, komm,
genau. Wegen dieses Warpflugs mit der Phoenix treffen sich dann die Vulkanier mit den Menschen und machen quasi den First Contact. Im Mirror Universe passiert ungefähr dasselbe, nur dass die Terraner dann die Vulkanier abschlachten. In beiden Universen ist dementsprechend, also im Mirror Universe und im Prime Universe, ist der First Contact Day danach ein Feiertag. So, auf die eine oder andere Art. Mhm. Und Janeway erzählt dann später, dass sie am First Contact Day immer schulfrei hatte. Das war aber, wie wir wissen, offenbar nicht an allen Schulen so, denn im wunderbaren Shorttrack Children of Mars sehen wir Schulbetrieb, zumindest an der WSA, die da dargestellt wird.
Ja.
Was ist noch sonst noch? Auf der Voyager wurde der Tag mit Zefram Cochrans Lieblingsessen gefeiert, nämlich Käse-Pirogis. Hast du schon mal Pirogis gegessen?
Es gab ein Wunder, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, man weiß das ja alles gar nicht mehr. Es gab ein wundervolles, gibt ein wundervolles kleines Café, ich glaube es heißt Elefant, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, im Agnesviertel in Köln und die haben verschiedenste angeboten.
Ich habe mal mit jemandem mit polnischem Migrationshintergrund in einer WG zusammen gewohnt und der hat mal Pirogis gebacken. Also im Endeffekt ist das sowas wie die osteuropäische Variante von gefüllten Teigtaschen. Die gibt es ja irgendwie in ganz vielen Ländern.
Ja.
In Osteuropa heißen sie halt, und ich glaube in Finnland auch, heißen sie Pirogis oder Pirogis oder so. Sehr, sehr geil.
Ja.
Schmeckt richtig, richtig gut.
Ich bin auch Fan. Vor allen Dingen kann man die natürlich dann wieder mit multiplen Dingen füllen. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob es da traditionell irgendwas Klassisches gibt, aber... dieses gerade eben genannte Café hat das dann mit verschiedensten Dingen halt auch angeboten. Das war sehr lecker.
In den USA des Jahres 2063 ist es offensichtlich vor allen Dingen Käse, der da reingefüllt wird. Warum auch nicht? Ich bin Fan von Käse. Käse darf überall rein. Und das liebt Zefram Cochrane. Und deswegen gab es auf der Voyager. Außerdem gab es auf der Voyager dann Rock'n'Roll, denn Zefram Cochrane liebt ja Rock'n'Roll. Wir erinnern uns an Magic Carpet Ride beim Flug der Phoenix.
Ja, ne? auf Tape.
Ja, aber. Genau. Genau, lass doch einfach deine Mikros da stehen, wo sie sind.
Ja, es war der ganze Tisch.
Okay, aber, cool.
Aber Teile davon stehen noch, alles ist gut.
Laut Jack Ransom gibt es auch Lachs am First Contact Day. Das hat er mal in einer Metapher gesagt bei Lower Decks.
Ah. Weiß man warum?
Aufgeschlitzt wie ein First Contact Lachs oder sowas. First Contact Day Lachs. Irgendwie so.
Whatever.
Ab 2385 hat der First Contact Day dann aber einen traurigen Twist bekommen. Weißt du noch warum?
Gerade nicht. Sag nochmal. Ach so,
das war der Tag, an dem die Synths den Mars angegriffen haben.
Ich wollte gerade sagen, das ist das, was wir im PK sehen am Anfang, ja.
Genau, beziehungsweise im Short-Track Children of Mars.
Ja.
In ganz ferner Zukunft wird übrigens Kovic am First Contact Day geboren.
Aha, woher weißt du das denn?
Ich weiß es mit Memory Alpha und ich überlege auch die ganze Zeit, wo das gesagt worden ist, ob er das selber irgendwie sagt oder ob das irgendwo auf irgendwas draufsteht. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber wahrscheinlich wird er es sagen.
Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, das ist ja okay. Was war diese Figur? Die wirft mir immer noch Rätselfall. Ich wache nachts schweißgebadet auf und rufe Kovic!
Ja, die Figur des Kovic wird auch nicht weniger geheimnisvoll durch die Sachen, die wir gleich in den News erfahren werden. Aber dazu später mehr. Warum eigentlich der 5. April, frage ich dich?
Weiß ich nicht.
Habe ich dir mal irgendwann erzählt.
Ja, wirklich?
Es ist ein Denkmal. Ein Denkmal, das Ronald D. Moore seinem Sohn Jonathan Michael Moore gesetzt hat, denn es ist dessen Geburtstag.
Ah, okay. Die Geschichte klingt in meinen Ohren wie, als wäre sie brandneu. Also.
Ich habe es dir irgendwann mal erzählt, glaube ich. Zumindest habe ich es irgendwann mal selber rausgefunden in einer Vorbereitung auf irgendeine Folge.
Ich bin mir sicher, dass du es mir erzählt hast. Aber das ist das Gute an mir. Man kann mir Dinge einfach immer wieder neu erzählen und ich bin begeistert.
Ja, deswegen heißt du auch Dory für die meisten Leute.
Für die meisten. Für zwei oder so.
Erfolgreiche Sachen aus anderen Franchises werden im neuen Star Trek Management immer abgeguckt. Und nachdem in den letzten Jahren schon öfter Star Wars Events am 4. Mai waren, hat man sich jetzt überlegt, jährlich am 5. April Star Trek Events zu machen. Und deswegen hat jetzt quasi eine Art virtuelle Convention am 5. April stattgefunden, der man zumindest in den USA den ganzen Tag beiwohnen konnte. Und das Programm war relativ happig. Da wir parallel ja aufgenommen haben, habe ich es erstmal nicht verfolgt. Und ich danke jetzt hier nochmal Tao Tao aus unserer Schattenredaktion. Also sie ist ja auch mittlerweile berühmte eigene Podcasterin bei Trekkipedia und Premium-Podcastin in jedem Podcast dieser Welt.
Ja,
jedem. Zuletzt übrigens bei der Jubiläumsfolge des Sternenbuch-Podcasts von Nightomea, da könnt ihr mal reinhören, ne? Folge 100 vom Sternenbuch-Podcast. Warum danke ich Tao Tao? Weil sie mir geholfen hat, diese Quellen nochmal zusammenzustellen, was denn da alles an diesem Tag passiert ist.
Danke.
Also es fing an mit einem Spezialmarathon von Star Trek-Folgen namens The Best of First Contacts.
Finde ich eigentlich eine ganz geile Idee, ja.
Voll. Und die Auswahl finde ich auch richtig toll. Also es begann mit der Gorn-Folge von TOS, TOS Arena, wo Kirk sich die ganze Zeit mit dem Gorn auf die Mappe haut.
Ja, das ist eine ziemlich seltsame Folge, aber ja.
Ja, total seltsame Folge, aber irgendwie auch sehr, sehr einflussreich, was die Star Trek
GIFs angeht.
Ja, Memes. Ich wollte gerade Memes sagen, aber genau, GIFs passt auch. Dann kam der Pilot von Lower Decks, also Second Contact. Dann Deep Space Nine mit Little Green Man, also Quark, Rome und Nock in Area 51.
Ja.
Wenn ihr euch erinnert.
Schöne Folge, ja.
Dann kam der Short-Track Children of Mars, den wir ja gerade eben schon angesprochen haben, der wirklich ganz, ganz großartig ist. Ich habe mir jetzt nochmal angeguckt. Gut, es ist auch irgendwie nur 10 Minuten oder sowas.
Ja.
Oder 6 Minuten.
Der ist kurz.
Der ist wirklich brillant. Dann kam Scorpion Teil 2 von Voyager. Fand ich eine sehr, sehr interessante Wahl, gerade so den zweiten Teil eines Zweiteilers zu zeigen. Aber es ist die erste Seven of Nine-Folge. Deswegen hat es uns wahrscheinlich gemacht.
Ah, ja klar.
New Eden von der zweiten Staffel Discovery finde ich auch eine schöne Wahl für so einen First Contact, auch wenn das natürlich Menschen sind, die auf New Eden wohnen, aber es sind
das
irgendwie
die
Menschen,
auf die Kirche, die Kirchenbewohner da treffen auf Kalypso, Kakizubi, Flü, Fla.
Oh, ja. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Planet heißt. Das kann ich dir jetzt nicht helfen. Dann wurde eine TAS-Folge noch gezeigt, The Infinite Vulcan, die ich noch nicht gesehen habe. Da kann ich nicht viel drüber sagen.
Ich auch nicht, genau.
Dann die Folge First Contact von TNG, die ich auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm habe.
Nee, ich auch nicht.
Aber es war ja nicht nur ein Film tatsächlich, sondern auch eine Folge. Und aus der ersten Staffel Picard Broken Pieces.
Mhm.
Finde ich eine total schöne Auswahl, wobei ich die Picard-Folge am wenigsten verstehe, im Sinne eines First Contacts. Am ehesten, ich habe mich da nochmal kurz durchgeskippt, am ehesten, da ist so eine Anfangsszene mit den Jadwash auf diesem Planeten Aya, mit diesem Offenbarungserlebnis, wo sich alle irgendwie Steine gegen den Kopf hauen und so.
Ja, ja, ja.
Das ist am ehesten ein First Contact, aber ansonsten sind die eigentlich nur auf der La Sirena und auf dem Borg-Kubus. Und auf dem Borg-Kubus sind eigentlich auch nur noch Seven und Elnor.
Ja.
Das heißt, keine Ahnung, warum die jetzt bei First Contacts dabei war. Ich wüsste aber auch ehrlicherweise nicht, was man bei Picard so zeigen könnte. Vielleicht, also ich hätte vielleicht irgendwie den Piloten genommen oder den ersten Teil des Finales.
So, stimmt, weil, ja. Ja, ja.
Beim ersten Teil des Finales war am ehesten noch so ein First Contact mit diesen Synths da, also auf dem Planeten.
Ja.
Ja. Sei es drum.
Sei es
zwischen
drum.
Diesem
Schöne
Marathon.
Idee. Ja.
Zwischen diesem Marathon gab es um High Noon Pacific Time, also um 21 Uhr bei uns, ganze 5 Panels zu Star Trek Themen und die hatten es in sich.
Mhm.
Und deswegen ist die Newsfolge heute bitter notwendig.
Los geht's, sage ich jetzt mal nach einer Dreiviertelstunde.
Ja, also ihr könnt ja springen, ne? Ihr könnt immer springen. Moderiert wurden die Panels erstmal von Will Wheaton und Micah Burton. Beides sind Schauspieler, ne? Will Wheaton ist klar, Wesley Crusher bei TNG.
Ja.
Micah Burton kenne ich persönlich von Critical Role, das ist so ein Pen-and-Paper-Format auf YouTube und Twitch. Da hat sie schon ein paar Mal mitgespielt, bei Critical Role spielen immer wieder SchauspielerInnen und SynchronsprecherInnen mit.
Ich kenne sie nicht, also mir kam sie völlig unbekannt vor.
Hast du eine Idee, wer das denn sein könnte?
In Zukunft?
Nee. Micah Burton. Fällt dir irgendwas ein?
Die gleichen Initialen wie Michael Burnham.
Und der gleiche Nachname wie?
Ach, Levar.
Ja, das ist die Tochter von Levar Burton.
Ach, guck mal einer an. Okay, der hätte ja gut, da hätte ich drauf kommen können. Ich meine, ja. Ne, wo Will Wheaton ja der Sohn von Patrick Stewart ist.
Genau, der uneheliche Sohn. Aber.
Ach, das ist ja witzig. Ja, ja. Okay, da bin ich echt nicht drauf gekommen, weil aber manchmal sind die Dinge einfach so viel einfacher, als man denkt.
Ja, tatsächlich.
Ja. So.
Levar war übrigens nicht dabei. Der hat ja gerade so eine große Kampagne, dass er der neue Host
Brille?
Von Jeopardy, also, Jeopardy wird.
Ernsthaft?
Ja.
Das Nein, unterstützt ernsthaft?
Auch sehr, sehr viele Menschen. Ja, ja. Also der langjährige, also wirklich 25 Jahre lang Moderator von Jeopardy ist ja leider, ich glaube, im vorletzten Monat verstorben. Der hatte irgendwann live bei Jeopardy auch bekannt gegeben, dass, live on tape oder sowas, aber der hatte halt bei Jeopardy bekannt gegeben, dass er Krebs hatte, war dann auch geheilt, aber ist dann irgendwann doch verstorben. Das ist eine ganz dramatische Geschichte und er war unfassbar beliebt. Jetzt gibt es eine Kampagne, dass tatsächlich Levar Burton der neue Moderator von Jeopardy wird.
Das ist ja unfassbar. Okay, also mehrere Dinge sind daran unfassbar. Also vor allen Dingen, dass Jeopardy immer noch läuft in den USA, ist ja unfassbar.
Ich glaube, das hängt vor allen Dingen mit diesem Moderator zusammen, der wirklich sehr, sehr, sehr beliebt war. Ich habe leider den Namen gerade hier am Schirm.
Das ist ja echt krass, weil das ist ja sowas wie, wenn heute noch das Familienduell mit Werner Schulze-Erdl laufen würde, hier quasi. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine der längsten Quiz-Shows, die es ever gegeben hat. Oder?
Alex Trebek. Seit 1984 hat er Jeopardy gemacht.
Unfassbar. Das ist ja echt unfassbar. Das ist ja, kann man Sozialstudien wahrscheinlich, das ist ja geil.
36 Jahre lang, Hammer.
Eine Fernsehsendung. Vor allen Dingen musst du da auch erstmal die Energie für finden, also Respekt, das ist ja krass. Also irgendwie dich immer wieder auf das gleiche Format einzulassen und das immer wieder irgendwie auch zu wollen und zu verkörpern und also nochmal, Respekt, krass.
Ja, ich finde es wirklich toll. Vor allen Dingen ist er ja offensichtlich so mehr oder weniger on-air gestorben. Ne? Also er hat es irgendwie wirklich bis zu seinem Tod moderiert. Ne?
Krass.
Genau, hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs und hatte dann kurz, glaube ich, eine Pause gemacht, aber hat wirklich dann auch wieder aufgenommen und hat es noch bis kurz vor seinem Tod hat es moderiert. Ich glaube vor allen Dingen, es lag an ihm. Ja.
Abgefahren, genau. Okay. Dann müssen wir da irgendwann mal reingucken. Das würde mich ja interessieren, wie LaForge sich als Quizmaster macht.
Ja, wenn das denn bekommt, werden wir mal sehen. Vielleicht ist das alles auch nur ein großer Spaß. Aber es haben seine Star Trek-Freunde haben natürlich sich alle für ihn ausgesprochen. Ne?
Ach so. Jonathan
Frakes hat das getwittert.
Ach so, ich dachte, das wär jetzt schon die Startkampagne gewesen, so quasi. Neuer Host, jetzt geht's rund und so. Okay.
Nee,
jetzt,
das noch nicht. Also er hat es nicht bestätigt bekommen, aber es wäre doch ganz schön. Also er hätte auf jeden Fall, glaube ich, große Lust darauf.
Witzig.
Ja, so. Will Wheaton, Micah Burton, da waren wir eigentlich. Das erste Panel war ein Panel zu 25 Jahre First Contact. Das ist nämlich tatsächlich auch schon 25 Jahre her, dass dieser Film lief.
Abgefahren.
Und in dem Panel waren Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner und Borg Queen Alice Creech. Erstmal ein schönes Line-Up und war auch ein sehr, sehr launiges Panel. Ich habe nicht alles gesehen, aber ich habe mich immer so ein bisschen durchgeklickt durch die Panels. Es gab allerdings noch eins, was noch ein bisschen spaßiger war, aber dazu später mehr. Das zweite Panel war ein klassisches Making-of-Panel für Discovery und PK mit Kostümdesignerin Gersha Phillips und noch so ein paar ähnlichen MacherInnen hinter den Kulissen. Das dritte Panel war ein Frauen-im-Film-Panel über Nichelle Nichols und ihren Einfluss auf die Popkultur.
Cool.
Das war ganz schön, ja. Mhm. TeilnehmerInnen kann man fast schon erraten. Ne? Wen würdest du erraten sofort?
Michael Burnham.
Ja, Sonequa Martin Green, genau. Ja,
wie also, noch? Genau, sorry. Lass mal überlegen. Hier, Dings, Belana Torres, wie heißt sie noch gleich?
Roseanne Dawson.
Dawson, genau.
Genau. Nee, es waren tatsächlich nur Leute der aktuellen Serien da.
Ach so, okay.
Ich verkürze es.
Ja, danke.
Wir hatten Michelle Hurd, wir hatten Aisa Briones. Also Michelle Hurd ist die Ruffy-Darstellerin, Aisa Briones ist die Darsh-Darstellerin. Und Dawn Lewis, das ist die Sprecherin von Captain Freeman in Lower Decks.
Ah, okay. Mhm.
So, zu diesem Panel später auch noch ein bisschen was. Das vierte Panel fand ich persönlich das spaßigste. Das hieß Second Contact Panel. Mhm. Aber es ging nicht nur um Lower Decks, also es ging auch um Lower Decks, aber nicht nur, sondern auch um lustige B-Stories in den alten Star Trek-Serien. Und TeilnehmerInnenfeld waren Mike McMahon, Brent Spiner, Jonathan Frakes und der Podcaster Paul F. Tompkins. Sehr, sehr schönes Line-Up. Und Mike McMahon passt auch sehr, sehr gut zu Spiner und Frakes, die natürlich immer Spaß haben, die ja auch seit, keine Ahnung, 30 Jahren zusammen auf Bühnen stehen und sich mittlerweile da eine Routine erarbeitet haben, die wunderbar ist.
Ja.
Und das fünfte Panel schließlich, das waren die Aichman-Brüder Kevin und Dan. Das sind die Macher von Star Trek Prodigy und die haben zusammen mit Kate Mulgrew ein Panel gemacht.
Ach cool.
Das heißt, auch Janeway war selber dabei.
Cool. Quasi. Ja.
Und dementsprechend, diese fünf Panels waren natürlich sehr, sehr aussagekräftig für die News, die wir jetzt hier zu präsentieren haben. Da kommen wir jetzt endlich hin. Das heißt, wir kommen vor allen Dingen zu News, die an diesem Tag gedroppt worden sind, aber auch noch zu einer News, die diese Woche noch gedroppt worden ist. Womit willst du anfangen?
Ja, fangen wir doch von hinten an. Prodigy.
Prodigy, dann gehe ich mal dahin zu meinen Prodigy-Aufzeichnungen. Ja, first of all, Prodigy kommt noch dieses Jahr.
Ah, auch.
Ach, hey. Ja, auch. Mhm. Ich hatte ja tatsächlich vermutet, dass Lower Decks, Prodigy und Discovery noch dieses Jahr kommen. Mhm. Und das hat mir selten jemand geglaubt, aber ich fühle mich mal wieder bestätigt in meinem Bauchgefühl. tatsächlich kommt es dieses Jahr noch. Alles drei. So. Prodigy hat keinen Starttermin bekommen, Discovery auch nicht. Aber ich habe so ein bisschen eine Ahnung, dass Prodigy nach Lower Decks und vor Discovery kommen wird.
Mhm. Wobei es ja woanders laufen wird, also sowohl in den USA als auch bei uns, ne? Also insofern.
Ja, aber Nickelodeon ist, glaube ich, Teil dieser großen Familie und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die gegen Prodigy Lower Decks setzen. Das glaube ich, einfach nicht.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Schauen wir mal. Beim Panel mit den Aichman-Brüdern wurde bekannt gegeben und gezeigt, wie Janeway eingebaut wird. Und das hatte auch Trackmovie schon mal vor 2 Monaten so gemutmaßt. Ich glaube, das haben wir auch in den letzten News schon mal erzählt. Sie wird ein Hologramm sein. Sie wird ein Emergency-Training-Hologramm sein. Sie haben dann auch ein Bild gezeigt von Kate Mulgrew, beziehungsweise von Janeway. Es ist eine relativ junge Janeway, die da gezeigt wird, und eine relativ schöne Janeway, kann man sagen. Zumindest hat Kate Mulgrew das selber so kommentiert. Und sie sagt dann, Zitat, als die Aichmans darauf bestanden, sie so schön zu machen, sagte ich, ich denke, ihr müsst ihre Schönheit noch modifizieren. Das kann einfach nicht so viel sein. Wir hatten den Streit, der monatelang andauerte. Und dann habe ich gesagt, lass uns einfach das Kinn modifizieren. Und das haben sie dann gemacht. wir sprachen ein wenig über ihr Gesicht, ihre Haare, die eine eigene Mythologie haben, und ihr Sein. Aber die Aichmans sind unglaublich großzügig, es war kollaborativ und es hat Spaß gemacht. Alles daran hat Spaß gemacht, sagt Kate Mulgrew. Ist natürlich ein bisschen Promosprech, aber ich glaube auch wirklich, dass sie da mit vielen Zugeständnissen wieder in den Star Trek-Kosmos zurückgerufen worden ist, beziehungsweise zurückgelockt worden ist, weil sie eigentlich nicht zurückkommen wollte.
Ja.
Inhaltlich.
Ich bin auf jeden Fall Fan, dass diese Figur nochmal auftaucht in diesem Star Trek-Kosmos.
Ja, ich muss sagen, mein Hype zu Prodigy ist, glaube ich, der kleinste, was ja, die neuen Serien angeht.
Auf jeden Fall, aber ich bin Fan davon, dass Janeway nochmal auftaucht, irgendwo. So. Ja, also das lockt mich, glaube ich, jetzt noch eher in Prodigy rein als irgendwie alles andere, was ich über die Serie weiß bisher.
Ich bin vor allen Dingen bei Prodigy bin ich Fan von so einem Meta-Gedanken. Ich finde es einfach toll, dass so viele ganz, ganz verschiedene Sachen jetzt mit Star Trek versucht werden.
Ja.
Und das finde ich gut. Also Star Trek muss nicht immer dasselbe sein. Und das ist wirklich, finde ich, Alex Kurtzman hoch anzurechnen, dass er eben ganz viele verschiedene Sachen versuchen lässt, sagen wir mal so.
Ja.
Und wenn dann nachher was scheitert, dann ist es halt so. Aber erstmal freue ich mich erstmal auf alles, was da kommt, und gucke es mir an. Und wenn ich es dann nachher doof finde, dann ist es halt vielleicht nicht meine Serie oder sowas. Aber dann gibt es ja noch 20 andere Serien, die wahrscheinlich noch kommen.
Richtig.
Innerhalb dieser nächsten Phasen. So.
Ja.
Inhaltlich, es spielt im Jahre 2383. Das heißt übrigens 2 Jahre vor dem First Contact Day mit dem Angriff der Synth auf den Mars. Ne? Das heißt, das ist erstmal nicht davon betroffen. Es spielt nach den Ereignissen von Voyager, nach den Ereignissen von Nemesis, und es spielt im Delta-Quadranten.
Interessant.
Ja. Das heißt auch, dass wir tendenziell nur Aliens sehen, die wir eventuell aus Voyager kennen können. Und wahrscheinlich finden die dann irgendwas, wo Janeway als Emergency-Protokoll drin steckt. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es ansonsten wirklich unbekannte Aliens sind. Also unbekannte oder zumindest höchstens aus Voyager bekannte Aliens, die da irgendwie dieses Schiff übernehmen.
Ich bin ja sehr gespannt, was das dann überhaupt dann mit Star Trek zu tun hat. Ne?
Ja, vor allem mit der Föderation zu tun hat. Ne?
Ja,
das müssen wir mal schauen.
Ja.
Schauen wir, aber das war's über Prodigy. Ich hab Lust, aber ich glaube, damit warten wir ungefähr, muss man mal gucken. Also, wenn wir das hochrechnen, dann müssten wir September, Oktober. Im Oktober wird Prodigy meiner Meinung nach starten.
Ja, kann ich nachvollziehen, dieses Gefühl.
Ja.
dann machen wir da weiter mit Strange New Worlds.
Strange New Worlds habe ich tatsächlich gar nichts zu. Es kam auch bei diesen Panels kaum vor. Ich weiß, dass die irgendwann bekannt gegeben haben, dass für Strange New Worlds eine ganz neue Kameratechnik benutzt wird, beziehungsweise eine neue Drehtechnik mit einem 360-Grad-Drehort. Das haben sie auch bei Mandalorian schon genutzt, so eine neue Technik. Aber das ist so ziemlich alles, was ich gehört habe. Ich glaube, die sind aber fast fertig mit dem Dreh von Strange New Worlds. Ich bin sehr, sehr gespannt, wann das denn kommt und ob es vor oder nach Picard Staffel 2 kommt.
Da ich wusste, dass wir da schnell mit fertig sind. Ne? Kommen wir doch jetzt dann vielleicht zu einem der Highlights, Lower Decks.
Ja, Das ist natürlich eines der Highlights. Eine der drei Serien, für die wir tatsächlich einen kleinen Teaser gesehen haben. Mhm. First of all, Lower Decks kehrt schon am 12. August zurück. Das heißt, das ist unser Datum, der 12. August. Bis zum 12. August können wir irgendwas machen. Ab dem 12. August haben wir wieder wöchentlichen Release-Stress. Beziehungsweise positiven Stress, weil wir dann wieder eine aktuelle Serie besprechen werden und zwar Lower Decks. Ich freue mich drauf.
Ich bin sehr gespannt, ob wir die dann auch da zu sehen bekommen, irgendwie auf offiziellen Kanälen oder ob das wieder so ein Eiertanz wird wie beim letzten Mal, aber das werden wir dann sehen.
Ja, es kommt sicherlich auf die Zahlen von Amazon an, aber die werden wir so schnell nicht erfahren, deswegen mal sehen.
Ja.
Zusätzliche positive Nachricht, Lower Decks ist für eine dritte Staffel gebucht worden. Das ist keine Überraschung, aber zumindest bemerkenswert.
Ja, auf jeden Fall. Cool.
Ja, und wir haben jetzt einen Mini-Teaser bekommen. 25 Sekunden voller Easter Eggs. Und da gebe ich doch gerne einen kurzen Abriss drüber.
Ich bin sehr gespannt.
Also wir sehen ganz am Anfang Mariner, Tandy und Rutherford auf der Cerritos und Mariner sagt, hey, machen wir heute wieder Science-Fiction-Sachen. Und diese Science-Fiction-Sachen starten dann auch. Mhm. Erst sehen wir ein Schiff der Miranda-Klasse, also so wie die Reliance. Ne? Wir erinnern uns an letzte Woche, Star Trek 2. Mhm. Das wird von irgendwelchen kleinen Phasern verfolgt. Und wir wissen noch nicht genau, was das für Phaser sind. Wir wissen aber auf jeden Fall, wie dieses Schiff heißt. Das heißt nämlich USS Macduff. Und Macduff ist einerseits ein Shakespeare-Held und andererseits ein Crewmitglied in der TNG-Episode Conundrum. Mhm. So. Das ist da so ein bisschen der Antagonist in dieser Folge. Muss man ein bisschen auf dem Schirm haben. Aber Shakespeare passt natürlich immer zu Star Trek. Das heißt, dieser Titel ist natürlich wieder von Mike McMahon nicht willkürlich gewählt worden.
Natürlich.
USS Macduff. Mhm. So. Es sind im Prinzip ja immer so Mini, fast schon Standbilder, die wir sehen. Ne? In der nächsten Szene sind zwei Denobulaner, also sowas wie Dr. Phlox, in irgendeiner dunklen außerirdischen Welt. Und die werden von einem Wesen verfolgt, das wir aus der TOS-Episode A Private Little War kennen. Und das heißt Mugato. Mhm. Also, das nennen eigentlich immer alle Mugatu, aber es heißt Mugato.
Okay.
Ja, es ist so ein Affenwesen. Haben wir alle schon mal gesehen, wenn wir uns irgendwie ein bisschen mehr mit Star Trek beschäftigt haben. Mhm. Dann sehen wir Mariner bei einer Übung, die Riker auch mal gemacht hat. Das Ding nennt sich Anbo Jutsu. Mhm. Das ist so eine ultimative Form der Kampfkunst in der TNG-Episode The Icarus Factor. Mhm. Da trägt Riker auch so einen roten Anzug irgendwie.
Ja, ich erinnere mich dunkel an sowas. Mhm.
Ja, das sieht so ein bisschen aus wie dieses American Warriors oder sowas, hieß die Serie, die man früher da mal gesehen hat, wo so Leute mit riesen Ohrenstäbchen quasi aneinander losgehen.
Ja, ich erinnere mich.
Genau, dann sehen wir irgendwie Jack Ransom, der schwebt in einem Energieblitz und dann seine Arme hebt und Regenbogen aus den Armen abfeuert. Ganz weirdes Ding.
Ja.
Und er schwebt offenbar über irgendeiner klingonischen Stadt. Whatever. Mhm. So. Dann sehen wir irgendeine unterirdische Einrichtung, wo Bäumler an irgendwelchen Kontrollen arbeitet und so ein paar Zivilisten oder, keine Ahnung, können auch Mitglieder der Titan-Crew sein, dazu später mehr, verteidigen ihn gegen eine Gruppe von Pucklets. Das heißt, auch die kommen wieder vor, das hat aber Mike McMahon vorher schon auch gespoilt. Pucklets sind diese nicht besonders klugen Außerirdischen, die wir in Samaritan's Snare das erste Mal gesehen haben in TNG und die wir im Staffelfinale von Lower Decks gesehen haben. Mhm. Die Teile sammeln.
Ja.
No small parts. Ja. So hieß die Folge ja auch. Mhm. Dann sehen wir wieder Mariner. Ass-kicking Mariner. Diesmal gegen eine Gruppe von Cardassianer in einer Verhörkammer. Und diese Verhörkammer kommt uns doch sehr, sehr bekannt vor. Da sehen wir nämlich vier Lichter an der Decke. Aha. There are four lights.
Ah, welche Folge waren das noch gleich?
Chain of Command heißt die
Folge. Ah ja, richtig. Mhm.
Wo Picard ausgetauscht wird und quasi von den Cardassianern verhört wird.
Ja.
Und er muss die ganze Zeit sagen, dass da fünf Lichter sind, aber er glaubt es einfach nicht.
Ja, er bricht nicht.
Nein. Dann sehen wir nochmal Tandy, die ist in einem Raum mit ganz vielen verschiedenen außerirdischen Kreaturen in Käfigen. Mhm. Ich frage mich, ob das sowas wie ist wie The Menagerie. Ne? Mhm. Und sie tut dann sehr überrascht, dass hinter ihr so ein riesen Schlangenwesen irgendwie sich entpuppt. Dieses Schlangenwesen, da habe ich einen schönen Verweis gesehen, das könnte vielleicht ein andromedanischer Kelvan sein. Das ist eine TOS-Episode, in der die erwähnt werden, By Any Other Name. Da erzählt nämlich Spock, dass ein andromedanischer Kelvan, die da vorkommen in einer Gestalt einer schönen Frau natürlich, in der natürlichen Form wären das immense Wesen, 100 Glieder, die Tentakeln ähneln. Und das sieht so ein bisschen aus wie das Ding, was da hinter Tandy steht. Mhm. Hm? Also war ein schöner Verweis, ich glaube, den habe ich bei Trek Movie oder so. Mhm. Irgendwo habe ich ihn gefunden. Es gibt dann noch einen kurzen Moment, in dem wir Rutherford sehen, der seinen Kopf festhält und schreit. Vielleicht ist das mit seinem Implantat weiterhin ein großes Problem, denn wir erinnern uns, dass Badgie sich da quasi reingesetzt hatte, ne? Mhm. Und deswegen dieses Implantat neu gestartet werden musste und Rutherford all seine Erinnerungen verloren hat.
Ja.
Mal gucken, wie das denn Auswirkungen auf die zweite Staffel haben wird.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Vor allen Dingen
gehen
auch,
wir aus
weil ich irgendwie ja eine Hass-Liebesbeziehung zu Badgie habe.
Ich finde Badgie ganz toll.
Ja, ja, es ist natürlich auch Baddie, ne?
Ja, aber gerade deswegen.
Ja, ja.
So, nach diesem wilden Zusammenschnitt, wie gesagt, der gesamte Teaser dauert 25 Sekunden.
Ja, es ist echt krass. Ja, das kann man eigentlich auch gar nicht verstehen, wenn man es am Stück guckt, quasi.
Nach diesem wilden Zusammenschnitt sehen wir dann wieder einen ganz langsamen Moment. Und zwar sitzen da Mariner, Tandy und Rutherford an der Brick. Mariner ist in der Brick, aber das ist ja sowieso ihr Lieblingsort, hat sie irgendwann mal gesagt. Und Tandy sagt, das Einzige, was fehlt, ist Bäumler und der muss jetzt die Zeit seines Lebens haben. Denn, wir erinnern uns, Bäumler ist ja auf die Titan versetzt worden mit Captain Riker.
Mhm.
Und Troy natürlich auch noch, die neben Captain Riker war. Da sehen wir dann auch dann den lieben Brad Ward Bäumler.
Mhm.
Aber der hat gar nicht so die Zeit seines Lebens, weil da ist irgendwie ein Kampf auf der Titan. Und Riker nimmt natürlich diesen Kampf an und sagt dann erstmal roter Alarm. Und dann versucht er die Stimmung aufzuhellen. Mit dem Satz, ich habe mal versucht, frei zu übersetzen, ich fange an zu denken, dass diese Jam Sessions zu viel Licks und nicht genug Comms hat. Keine Ahnung, was das bedeutet. Irgendeine Jazz-Referenz. Bäumler weiß auch nicht, was das bedeutet. Sagt er dann auch deutlich. Ne? Aber wir zoomen dann raus aus der Titan und sehen, dass die Titan auf eine Art Anomalie trifft und von so ähnlichen Schiffen verfolgt wird wie die USS MacDuff am Anfang.
Mhm.
Die Strahlen haben nur eine andere Farbe. Das heißt, möglich, dass wir hier irgendwas so eine leicht zusammenhängende Handlung sehen oder ist es alles aus einer Folge?
Das kann natürlich auch sein, ne? Aber ja, es lädt natürlich erstmal zu der Spekulation ein, ob es hier vielleicht irgendwie sowas wie eine handlungsübergreifende Handlung gibt, eine folgenübergreifende Handlung gibt.
Ja, zur Machart von Lower Decks hat Mac McMahon nochmal gesagt, wir ermutigen Improvisation.
Mhm.
Das finde ich sehr, sehr schön. Weil er aber auch natürlich weiß, was er da für Leute hat, die da das wahrscheinlich vorher einsprechen und danach wird es dann eben darauf daraufhin gestaltet.
Gemalt.
Also animiert. Ne?
Ja.
Und wenn es so Leute wie Tony Newsom sind, die ja wirklich erstaunlich gut improvisieren können und auch tolle Schauspieler sind, dann, also die Mariner-Sprecherin,
ja,
dann wird das, glaube ich, auch ganz gut, wenn die ein bisschen improvisieren können.
Ja. Wahrscheinlich ziemlich witzig, wenn die das machen.
Und McMahon hatte dann auch einen Story-Pitch für Will Wheaton. Und er hat sich dann natürlich wieder auf Season 8 TNG, also seinen alten Twitter-Account, bezogen. Und meinte dann, ja, wir müssen dich erst von, also er hatte mit Will Wheaton selber gesprochen, so Wesley, wir müssen dich erst vom Reisenden zurückholen. Ne? Vielleicht finden wir dann einen kräftigeren Reisenden, der deinem Reisenden in den Arsch tritt, um dich dann zurückzubringen. Also sowas wie ein Reverse-Reisender. Und sobald du wieder auf dem Schiff bist, werden die Leute dann ziemlich verärgert, weil es in letzter Zeit nicht genug Nanobot-Vorfälle gegeben hat. Deswegen kommen dann viele Nanobots wieder mit. Also fast wie Wanzen. Keine Ahnung.
Stranger also, Shit.
Will Wheaton hat auf jeden Fall sofort gesagt, ja, klingt super, ich bin dabei.
Ja, klar. Sicher.
Wir werden sehen.
Ja. Ja, aber ja. Auf jeden Fall schön, dass es bald schon wieder losgeht und das sieht da auf jeden Fall alles, was man da in dem Trailer sieht oder nicht sieht, sieht nach ähnlichem Wahnsinn aus wie in Staffel 1.
Es ist so ein leichter Wahnsinn, ne? Mhm. Und diese Leichtigkeit dieser Serie, die ist auch wirklich ihre große Stärke und ich freue mich tierisch drauf.
Ja, ich mich auch. Kann ich auch sagen. Das wird toll. Ja, ich freue mich auch echt richtig drauf. Und erinnere daran, dass wir ähnlich wie bei Prodigy jetzt vielleicht...
Du erinnerst uns daran, dass...
Danke. Ich erinnere uns daran.
Ja.
Aber ich glaube, es wäre auch okay gewesen, wenn ich in dem Fall erinnere gesagt habe, weil es ist.
Nein.
Ja, nein, das wäre es nicht. Okay, erinnere mich. Erinnere uns daran, dass wir vor der ersten Staffel Lower Decks vielleicht ähnlich enthusiastisch waren wie jetzt vor der ersten Staffel Prodigy und schau dir an, was diese erste Staffel mit uns gemacht hat.
Tatsächlich. Und ich meine, diese Prodigy-Macher, die Aitchman-Brüder, werden ja auch allenthalben gelobt. Hm. Die haben einen Grammy gewonnen und so. Also das sind gute Leute.
Deswegen ja, wir sind vermutlich halt noch nicht Zielgruppe, aber ich bin trotzdem gespannt.
Ja, genau. Was nun?
Was ich eben vergessen habe, unter den wahrscheinlich schnell abzuhakenden Dingen wäre noch Sektion 31 zu nennen. Ne?
Ja, gibt's gar nichts.
Ja. Aber,
also Punkt.
Hey, aber wir haben mal drüber gesprochen. So, dann kommen ja eigentlich nur noch die großen Fußstapfen jetzt, ne?
Ja, ich habe noch ein sonstiges Teil und ich habe noch einen Filmteil. Ansonsten weiß ich, was du mit den großen Fußstapfen meinst.
Willst du das denn aus dramaturgischen Gründen irgendwie anders gestalten? Sonst würde ich jetzt den nächsten großen Fußstapfen nehmen.
Ja, das ist mir völlig egal.
Okay, dann lass uns doch über Discovery sprechen.
Sehr, sehr gerne. Also zum Woman in Motion Panel. Dieses Panel mit den Frauen, die über Nichelle Nichols gesprochen haben. Mhm. Dazu immer noch später mehr, möchte ich sagen. Dazu Nikva tatsächlich den ersten Trailer für Discovery mitgebracht. Erste Info davor, Discovery kommt schon 2021 zurück, so wie ich erwartet hatte. Mhm. Und jetzt müsste ich Discovery noch terminieren und ich sage, es fängt im Dezember an.
Ja,
nach sowas. Staffel 2 Lower Decks und Staffel 1 Prodigy.
Würde ich mitgehen. Also ich würde auch sowas denken, wie das passiert halt dann irgendwie zum Jahresende. Ja. Genau.
Und wahrscheinlich geht es auch in 2022 über. Aber erstmal eine Zusammenfassung der Handlung der vierten Staffel in Promosprech. Ich habe es aber versucht zu übersetzen. Mal gucken, ob die Promosprech dann auch noch funktioniert. In der vierten Staffel von Star Trek Discovery sind Captain Burnham und die Besatzung der USS Discovery einer Bedrohung ausgesetzt, die sie noch nie erlebt haben. Da die Welten der Föderation und der Nicht-Föderation gleichermaßen die Auswirkungen spüren, müssen sie sich dem Unbekannten stellen und zusammenarbeiten, um eine hoffnungsvolle Zukunft für alle zu gewährleisten.
Wow.
Yes.
Ja, es werden wieder große Brote gebacken.
Besonders große Brote.
sieht man ja dann auch in diesem Teaser-Trailer-Dingsbums.
Ja, schauen wir uns den Trailer mal genauer an. Lehn dich zurück. Hast du Popcorn?
Die nächsten 4 Stunden. Andreas Dom in seiner Erbsenzellanalyse.
Ja, ich muss sagen, bei Picard ist es noch ein bisschen ausgiebiger.
Mhm. Ich kann es mir vorstellen.
Aber auch hier, wir haben hier 1,5 Minuten, die sehr, sehr voll waren. Offensichtlich kamen die grauen Uniformen beim Testpublikum nur so semi an. Mhm. Gersha Phillips sagt übrigens, das hat mit Kontrasten im Film zu tun, dass die jetzt geändert worden sind. Tatsächlich hat die Discovery auf jeden Fall wieder neue Uniformen. Der Stil ist weiterhin dieser Stil der Sternenflotte aus der dritten Staffel, also von Vance und so. Aber jetzt gibt es eine Farbkodierung. Die gab es auch bei diesen Grauen, ne? Da hatten die so Streifen, jetzt sind die ganzen Uniformen so, also komplett rot, komplett gelb, komplett blau.
Also quasi
wie in den alten Serien.
Genau, wie früher, ja.
Rot steht dabei jetzt für Kommando, das war glaube ich auf DS9 auch so, wenn ich mich richtig erinnere, bei TNG auch.
Bei TNG auch, genau, ja.
Genau. Gelb oder Gold halt für Operation. Mhm. Das haben zumindest zum Beispiel die beiden PilotInnen. Und Blau steht für Wissenschaft und Medizin.
Ja. So. Wobei Kalber nach wie vor weiß ist.
Ja. Vielleicht weisen die neuen Uniformen auch darauf hin, dass wir wieder einen Zeitsprung erleben. Denn wir sehen auch in einer Brückenansicht Saru zurück auf der Discovery. Mhm. Aber nicht auf dem Captain's Chair, sondern an der Seite von Captain Burnham hinter einer Konsole. Man darf also gespannt sein, was da passiert.
Yes.
Wir sehen außerdem eine Frau, die so ein Stück Löffelkopf nur im Gesicht hat. Ne? Also scheint, dass da irgendein Ein-E-Vorfahr in Cardassianerin war. Mhm. Sie trägt eine Föderationsbrosche, diese Frau. Mhm. Das heißt, es liegt nahe, dass wir mit dieser Frau tatsächlich endlich die Föderationspräsidentin sehen.
Maybe, ja.
Außerdem wird das passen, denn Neeva wird von der Frau regiert, Trill wird von der Frau regiert. Da wäre es auch sinnvoll, dass die Föderation von der Frau regiert wird.
Ja, würde. Warum nicht? Ja. Und auch das, was wir von ihr hören in dem Trailer, das wirkt ja auf jeden Fall irgendwie so, als hätte sie was zu sagen.
Yes. Meine absolute Favoritin der Staffel 2 war wer?
Deine absolute Favoritin für die Rolle von nee. Was?
Deine absolute insgesamt.
Figur. Ja. Schauspielerin.
Ja, auch.
Staffel 2. Weiß ich nicht.
Das war die Präsidentin von Neeva, Trina. Echt? Ja,
das war dann absolut
toll. Secret Crush auch so ein bisschen, muss ich sagen. Fand die richtig, richtig toll.
Hab ich hätte jetzt auf Rebecca Romijn getippt, so im zweiten Nachgang, aber die war ja so wenig.
Ich meinte auch Staffel 3. Ich hab dir unsinnige
ach
Sachen
so.
Im Kopf gesetzt.
Ja, ja.
Nein, ich meinte Staffel
ja.
3 natürlich. Also die Präsidentin Trina von Neeva finde ich ganz, ganz toll.
Okay, jetzt bin ich an Bord.
Ja. Und die spricht auch mit dieser Halb-Cardassianerin und bekennt sich dazu, dass Neeva und die Föderation mehr als Verbündete seien. Also, back in Federation again.
Ja, also das scheint auf jeden Fall irgendwie was passiert zu sein in der Zwischenzeit. Ne? Also ja. Das ist ja das, was auch schon angedeutet wurde so in der letzten Folge, aber vermutlich erleben wir auch eine Zeit, in der schon wieder ein bisschen Zeit vergangen ist. Ja.
Ja. Und zu meiner großen Freude scheint Trina auch eine größere Rolle zu spielen. Wir sehen sie nämlich auch bei einer Gedankenverschmelzung mit Book und zwar auf Neeva, also auf dem Planeten, der früher Vulkan war.
Ja.
Ja. Findest du sie nicht toll? Ich finde die richtig toll.
Ja, sie hat schon so eine Ausstrahlung, ne? So eine. Aber mich wundert so ein bisschen, dass, also wir haben ja da jemals darüber gesprochen, mich wundert so ein bisschen, dass es ausgerechnet eine Vulkane, also ne, ehemals, ne, also mit all deinen Vorbehalten gegen diesen ganzen spirituellen, nicht spirituellen, gedanklichen Background dieser Spezies.
Ja, aber es wird uns ja, gerade durch Trina wird uns ja erzählt, dass sie sich so ein bisschen, vielleicht auch durch das Zusammenführen mit den Romulanern, wieder von Surak abgewendet haben, also so minimal. Hm. Ne? Zum Beispiel in diesem Credo des vulkanischen Utilitarismus, der nicht mehr zählt. Also Trina finde ich eine tolle Rolle, ich finde es eine tolle Schauspielerin.
Ja, es ist, ja, ja.
Ja, und ich finde jetzt auch ganz banal, sie sieht unglaublich toll aus. Ich weiß, dass das zwei Dudes in einem Podcast nicht sagen sollten, aber ich finde es einfach so.
Ja.
Und ne, also das meine ich jetzt auch gar nicht irgendwie objektivierend oder sowas, aber ich finde, sie hat einfach eine Ausstrahlung von Wärme, die natürlich irgendwie vom Aussehen auch kommt, aber natürlich auch von der Art und Weise, wie sie spielt,
ja.
finde ich ganz, ganz toll. Ja,
ja, ich habe mich auf jeden Fall auch gefreut, sie zu sehen und das zu sehen, dass da irgendwie auch so ein bisschen angesetzt wird an dem, was dann passiert ist in der letzten Staffel.
Mhm, genau. Ja, Saru ist teilweise auf der Brücke der Discovery zu sehen, teilweise aber auch noch in einem anderen Outfit auf einem anderen Planeten, mutmaßlich Kamina.
Hätte ich jetzt auch gedacht, genau.
Ja. Außerdem sehen wir am Ende des Trailers Hände und das linke Handpaar scheint von Saru zu stammen.
Mhm.
Dann hätte er eine Kommandouniform an, denn beide Handpaare stammen von OffizierInnen in roten Uniformen. Vielleicht ist der die andere Burnham.
Hätte ich jetzt irgendwie auch vermutet. Also das war so mein Gefühl, weil vorher sieht man sie auch noch, ne? Also das geht ja schnell ineinander über irgendwie. Aber vielleicht soll das auch täuschen. Extra.
Es kann auch täuschen, ne? Aber es scheinen hier wirklich Saru und Burnham zu sein und dann haben beide Kommandouniformen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es dann weitergeht. In einer Szene rennen Book und Burnham durch Wälder. Das könnte wieder Quajon sein, also Books Heimatplanet, aber da brennt irgendwas. Mhm. Also keine Ahnung, was da passiert. An mehreren Stellen im Trailer sehen wir die Kovat Milat im Hintergrund. Mhm. An einer Stelle scheinen Michael und Tilly von den Kovat Milat Schwerter zu bekommen. Mhm. Also, Deutung, die Discovery scheint wieder mal auf aussichtslose Mission zu gehen.
Ja, sonst würden sie ja nicht auftauchen, ne? Ja,
ja, genau.
Ja, oder es und, ist halt der Mama-Bonus.
Genau, die ist nämlich auch zu sehen. Mhm. Sonja Sohn steht in mehreren Szenen dabei. Mama Burnham ist wieder an Bord. Mhm. So, was wissen wir denn jetzt über diese Mission, über diese wahrscheinlich aussichtslose Mission? Im Trailer erzählt Stamets von einer riesigen Gravitationsanomalie. Mhm. Und deren Auswirkungen sehen wir dann auch in einzelnen Szenen. Die Crew schwebt im Schiff rum. Und in einer Einstellung, direkt am Anfang, steht das Hangardeck sogar Kopf. Mhm. Da muss man zweimal hingucken, damit man es überhaupt bemerkt. Das macht das Fliegen natürlich ein bisschen schwieriger.
Ja.
Und es bringt übrigens die Diskussion um Sicherheitsgurte bei Star Trek wieder auf die Tagesordnung.
Safety first.
Ja. In The Motion Picture hatten die Sicherheitsgurte und in J.J. Trek auch, aber irgendwie ansonsten nie.
Keine Ahnung. Die scheinen auf jeden Fall auf die Trägheitsdämpfer blind zu vertrauen, das stimmt schon. Ich meine, diese Brücken sind ja auch, und das sehen wir ja später noch, die sind ja auch, das hast du gerade schon angesprochen, ne? Die sind ja ziemlich hoch. Also wenn du da mal quasi dann von unten nach oben fällst, das ist ja... Keine Ahnung, da brichst du ja schon einiges, ja.
Die Halbkardassianerin sagt dann auch irgendwann, egal ob Teil der Föderation oder nicht, diese Anomalie bedroht uns alle in gleicher Weise.
Tja, also scheint sich da irgendwas zu verbünden, was vorher nicht verbündet war.
Mhm. Ja, finde ich aber erstmal einen schönen Anlass, ne? Also wenn es irgendwie wieder so etwas gibt, was nicht wirklich sich gegen jemand Einzelnen richtet, dann ist es natürlich ein Moment, der eine Föderation auch wieder zusammenschweißen könnte.
Genau, das wäre natürlich ein gutes Tool, um quasi die Wiedererstarkung der Föderation zu erzählen.
Ja, im besten Sinne ein Plot-Device.
Ja.
In der weiteren Szene sehen wir die Discovery dann auch völlig zerstört mit einer sehr, sehr kaputten Tilly, die irgendwie auch ein paar Kommandos gibt. Das heißt, das mit Tilly in Kommandoposition ist auf jeden Fall nicht komplett vergessen. Mhm.
Das war mir natürlich außerdem sehr viel Sorge. Ich mag es nicht, wenn meine Raumschiffe zerstört werden. Das ist das Generations-Trauma.
Ja, aber das sah ja so aus, als würden sie wieder reparieren gerade. Schauen wir mal.
Aber es war schon ganz schön kaputt.
Ja, gut. Aber die haben ja auch moderne Technik hier. Wie heißt das Ding? Materie?
Ja.
Formbare Materie? Programmierbare.
Programmierbare, ja, genau. Materie. Ja,
genau. Es wird schon schnell gehen. Die Kelpianer spielen außerdem wieder eine größere Rolle, denn wir sehen neben Saru noch mindestens eine unbekannte Kelpianerin, eine Frau. Wenn man jetzt ein bisschen der Logik folgt, könnte das ja die Präsidentin von Kamina sein.
Hm? Stimmt, ja.
Schauen wir mal. Mir macht dieser Trailer sehr, sehr viel Lust auf Discovery tatsächlich wieder. Ich merke immer mehr, dass mir die Leute sehr ans Herz gewachsen sind und ich auch Lust habe, so eine Geschichte darüber zu hören. Und es sieht tatsächlich ein bisschen nach einer unspektakuläreren Story irgendwie aus, als in den ersten drei Staffeln.
Naja, wobei eine Anomalie, die das ganze Universum bedroht, ist natürlich
Das sagen sie aber nicht.
Die uns alle bedroht.
Die bedroht uns in gleicher Weise. Das heißt nicht, dass sie uns komplett bedroht. Das heißt nicht, dass das gesamte fühlende Leben im Universum bedroht ist, sondern vielleicht ist es einfach auch nur sowas wie die Nexus-Welle. Einfach irgendwas, was durch den Raum schwebt und dann halt die Schiffe trifft und die Schiffe, die sich deswegen nicht sicher sein können. Und deswegen muss man die Quelle suchen oder sowas. Hat natürlich ein bisschen was von der dritten Staffel, aber da war ja wirklich das gesamte Universum auch wirklich bedroht, also jeglicher Raumflug. Und hier kann man dem vielleicht ein bisschen aus dem Weg gehen auch.
Maybe. Alles Spekulation, aber I feel you. Ich habe auch gedacht, auch wenn ich das Gefühl habe, wir sind gerade erst rausgekommen aus Staffel 3, ne, das war ja gefühlt gestern. habe ich auch total Bock, wieder da weiterzumachen und vor allen Dingen, dass genau das passiert, was wir jetzt seit 3 Staffeln predigen, dass jetzt endlich mal der Pilotfilm vorbei ist und dass es losgeht, so, ne? Also dass jetzt so ein bisschen, ja, Ruhe einkehrt, ist Quatsch, aber dass jetzt vielleicht so ein bisschen ausgeruhter, ohne dass jetzt wieder irgendwelche schwierigen Plots noch irgendwie eingebettet werden müssen oder irgendwas aus einer alten Staffel wieder gerade gebogen werden müsste. Man kann jetzt einfach mal anfangen zu erzählen. Irgendwas. Einfach so, das Setting ist klar. Und jetzt erzählt mir mal eine Geschichte, die Hand und Fuß hat und ja nichts fixen muss. So, ne?
Ja, ich bin sehr gespannt, ob sie das schaffen.
Ich auch.
Aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr große Lust drauf.
Ich auch, total.
So. Was nun?
Ja, dann widmen wir uns doch, obwohl komm, dann machen wir den König am Ende und lass uns doch kurz noch über die Filme reden.
Dann machen wir die Filme und Sonstiges.
Okay, Filme und Sonstiges.
Also Filme geht eigentlich schnell, auch wenn es eine brandheiße und ziemlich große News ist eigentlich. Es wird nämlich langsam ernst. Deswegen nehmen wir das überhaupt wieder auf.
Ja, beim letzten Mal haben wir nämlich gesagt, das ist eigentlich ein Punkt, der sich gerade gar nicht so lohnt zu besprechen, weil wie immer alles und nichts passiert und sämtliche Projekte, die irgendwie mal angedacht waren, irgendwie alle mindestens nicht spruchreif, wenn nicht total versandet sind.
Es war immer ein Hin und Her, aber jetzt gibt es tatsächlich, Paramount hat einen Starttermin gesetzt für den neuen JJ-Track-Film, also für einen Film, der von Bad Robot produziert werden soll.
Ach,
9. Juni 2023.
Ist ja, also ist jetzt nicht morgen, aber absehbar.
Es sind in 2 Jahren, ja. Also es ist in 2 Jahren. Ja, also erstens, einen Kinostart zu setzen bei einer Star Trek-Geschichte immer eine gute Idee.
Ja.
Vergleiche unsere beiden Filmfolgen. Mhm. Das war immer eine riesig gute Idee.
Richtig, ja. Irgendwann hat man auch ein Skript und so weiter, genau.
Genau. Also, wir können davon ausgehen, da Bad Robot da im Spiel ist, können wir davon ausgehen, dass J.J. Abrams produzieren wird. Wir können auch davon ausgehen, dass gerade zumindest in den Planungen Kalinda Vasquez die Autorin ist, darüber hatten wir in der letzten Newsfolge gesprochen, das Discovery-Autorin, die auch einen Short Track geschrieben hat. Ask Not war der Short Track, die dafür gebucht worden ist.
Mhm.
Mehr wissen wir nicht, aber es ist schon ziemlich krass.
Aber das heißt auch, dass damit die alte Crew zurückkehrt. Also,
nö, warum?
Naja, also wenn's JJ-Track ist, dann müsste es doch eigentlich dann.
Ja, ich nenne es JJ-Track, aber es ist im Prinzip auch ein. Also JJ-Track ist sowieso ein Kampfbegriff, das bin ich mir auch bewusst drüber. Es ist halt ein Trackfilm, der von J.J. Abrams produziert wird. Die Vermutung, zum Beispiel auch von so ExpertInnen wie Tao Tao, gehen dann schon dahin, dass wir vielleicht noch was aus der Kelvin-Timeline sehen, gerade weil die Kelvin-Timeline ja jetzt auch in Discovery kanonisiert worden ist, also serienkanonisiert. Und weil natürlich Paramount irgendwie dieses Film Universum wieder so ein bisschen integrieren möchte wahrscheinlich, weil es ja jetzt zusammengebucht worden wieder ist. Also die Rechte liegen ja jetzt wieder bei einer Firma. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir dementsprechend auch ein kleines Crossover sehen, ne? Zwischen dem Kelvin, der Kelvin-Timeline und der Prime-Timeline.
Nur, dass wir halt da das Problem haben, dass es doch einige Schauspieler gibt, die dann doppelt besetzt werden, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel an Spock denkst aus Discovery aus J.J. Trek.
Zeitreisen gehen so schnell. Ne? Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir die alte Crew nochmal wiedersehen, weil ich weiß, dass die Verhandlungen gerade hier mit, wie heißt dieser Tormensch nochmal?
Chris Pine?
Nee, Chris Hemsworth, aber Chris Pine war das zweite problematische Verhandlungsobjekt.
Okay.
Sag ich mal, oder Subjekt lieber. Es ist ein Problem mit den beiden, glaube ich, die Verhandlungen zu führen, weil beide auch einen gewissen Anspruch haben, auch gewisse Kohle zu verdienen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was passiert. Ich glaube nicht, dass wir die beiden nochmal sehen werden.
Dann bin ich auch mal gespannt. Also es wäre natürlich echt verrückt, wenn die sich quasi aus dem Serienuniversum bedienen würden und da irgendwas zusammenzimmern würden aus, weiß ich nicht, Strange New Worlds und Discovery oder whatever. Ja, Discovery ist natürlich schwierig, weil die, also das kommt ja gut, du musst halt gucken, wo du
anfängst. Ich weiß nicht, wie schwierig das ist mit Discovery. Also die Schauwerte von Discovery sind sowieso, gehen sowieso in Richtung Kino. Und ein paar dieser SchauspielerInnen von Discovery haben ja auch wirklich Kinoerfahrung. Ne? Also in erster Linie natürlich Doug Jones. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Ich bin gespannt.
Ich auch. Es ist auf jeden Fall eine spannende News. Ja.
So, und jetzt eröffnen wir noch Sonstiges, bevor wir in deinen großen zu deinem großen Favoriten kommen. Ja. Sonstiges, wo habe ich es denn? Diese Aufzeichnungen sind so riesig. Sonstiges, genau, Paramount Plus. Ich hatte eben die ganze Zeit über Woman in Motion gesprochen, dieses Panel, was da stattgefunden hat. Und Woman in Motion oder Women in Motion ist tatsächlich auch ein abendfüllender Dokumentarfilm, der auch schon im Kino lief. Es ist ein Dokumentarfilm über Nichelle Nichols und die Geschichte von Star Trek, beziehungsweise die Geschichte, wie Nichelle Nichols die Popkultur auch beeinflusst hat, so, mit ihrer Rolle in Star Trek.
Ziemlich cool,
Und der wird am 3. Juni exklusiv auf Paramount Plus gestreamt, das heißt, der kommt dann ins Streaming. Bringt uns natürlich nicht so viel, weil wir Paramount Plus hier noch nicht sehen können, aber ich bin gespannt, wann er dann irgendwann hier zu sehen ist. Die Dokumentation soll ziemlich gut sein. Er lief im Februar schon mal in den Kinos. Konnte man auch irgendwo auf Video on Demand kaufen, ich weiß es nicht genau.
Ja, Kinos ist ja ein schwieriges Thema gerade. Ja.
Genau, es wurde dann auch ein neuer Trailer für diesen Film gezeigt. So. Genau, also ich habe sehr viel Lust, mir das mal anzuschauen, gerade weil es so positive Bewertungen bekommen hat und weil der Einfluss von Nichelle Nichols auf die Popkultur natürlich auch nicht zu niedrig eingeschätzt werden kann. Ne? Also das war ja wirklich so, dass Martin Luther King sie, glaube ich, gebeten hat, in Star Trek weiterzumachen, weil es so wichtig ist für die Repräsentation von Schwarzen in der Popkultur.
Ja.
So. Ja. Ja, das finde ich eine schöne News und es gibt noch eine ganz kleine News. Die Star Trek Convention haben jetzt ein neues Logo, das ist sehr schick. Die offiziellen Star Trek Conventions und die erste offizielle Con mit diesem neuen Logo ist dann auch angekündigt worden. Das ist die Mission Chicago 2022. Und die haben sie als echte Con angesetzt, das heißt mit Live-Gästen. Und das werden sie, glaube ich, auch hinkriegen. 2022 in Chicago, dann scheint mir realistisch zu sein.
Scheint mir auch realistisch zu sein, vor allen Dingen, weil die USA ja wirklich, wirklich Gas geben beim Thema Impfen gerade. Ja.
Ehrlicherweise halte ich es ein bisschen für realistischer als die FedCon, die, glaube ich, im Juli stattfinden soll.
Ja, das sehe ich auch noch nicht.
Wir werden sehen.
Ja. Das sehe ich auch noch nicht, aber gut. Ja, dann bleibt ja nur noch eins übrig, ne?
Bleibt nur noch eins übrig, nämlich
Star Trek Picard Season 2, genau.
Und auch da gab es einen ersten Trailer. So, und bevor wir da jetzt in die Tiefenanalyse gehen, hier ist ein bisschen die negative Botschaft. Die Staffel läuft erst 2022. Das war uns aber im Prinzip klar, weil sie da lange nicht drehen konnten, weil sie natürlich auch Picard bzw. Patrick Stewart nicht gefährden wollten. Ich gehe davon aus, dass wir sie da im Frühjahr sehen werden, denn sie wird ja jetzt schon gedreht. Terry Metellas, der neue Showrunner, twittert ab und zu enthusiastisch, aber kryptisch vom Set.
Okay.
Und sagt so, boah, heute war ein toller Drehtag, meine Güte, das war toll. Ja, danke.
Ja, okay.
So. Aber es ist ein bisschen anfüttern natürlich.
Ja.
So. Spontan, vorm Trailer, wie gehypt warst du grundsätzlich?
Ach, ich hab dann noch so ein bisschen gesehen vom Panel quasi mit Patrick Stewart und wer war es denn? Will Wheaton?
Will Wheaton war auf jeden Fall dabei.
Ja.
Und John DeLancey, aber dazu später mehr.
Genau, John DeLancey kam genau später dazu. Na, ich habe, ja, das ist einfach, für mich bleibt Picard eine ikonische Figur und ich habe schon Bock darauf, einen neuen Versuch zu wagen und habe die große Hoffnung, dass das vielleicht dann ein bisschen besser alles in allem gelingt. Aber ich habe auch immer noch nicht meinen Picard Rewatch angefangen, den ich jetzt dringend eigentlich mal machen wollte, um nochmal hineinzufühlen, wie die Staffel denn sich jetzt anfühlt, wenn man sie jetzt nochmal mit ein bisschen Abstand am Stück schaut. Das habe ich noch nicht getan. Im Moment ist noch so ein bisschen das Gefühl, was wir dann am Ende der Staffel hatten, dieses Gefühl der Enttäuschung ist noch so in mir, aber umso größer ist die Hoffnung, dass das jetzt in der Season 2 irgendwie alles besser läuft. Also deswegen Hype, ja, er ist da.
Ich sag dir, mach mal diesen Rewatch, bei mir ist er wirklich sehr, sehr gut angekommen. Es gibt immer noch Probleme, gerade auf dem Borg-Kubus, aber es macht schon Spaß, gerade wenn man es so durchbinscht.
Ja.
Dann ist es wirklich, gewinnt diese Serie. Mhm. Also, es ist ein sehr kurzer Trailer, den wir gesehen haben. Ja. Ein Teaser-Trailer von 1,5 Minuten, in der wir übrigens auch keine einzige Figur sehen.
Ja, es ist schauspielerfrei.
Genau. Bis auf Stimme natürlich.
Mhm.
Ich erzähle dir mal ganz viel über die Bilder, die wir da sehen. Mhm. Da konnte man natürlich auch, ich verweise hier nochmal auf einen mittlerweile nicht mehr so geheimen Tipp, den Twitter-Account von Jörg Hillebrand, einfach mal ein bisschen schauen. Der hat diesen Trailer komplett auseinandergenommen und jedes einzelne Bild im Prinzip in einen Zusammenhang gesetzt. Es ist großartig. Mhm. Ich bin einfach großer Fan, lieber Jörg Hillebrand. Du bist wirklich super. Wir schwenken am Anfang des Trailers über das Chateau Picard.
Mhm.
Wie auch, glaube ich, im allerersten Picard-Trailer. Ne? Das war auch so ein Teaser, der ja im Prinzip nur Weinberge beinhaltet.
Ja.
Es scheint sich hier meiner Meinung nach um das echte Chateau Picard zu handeln. Wir haben in der zweiten Staffel des Öfteren den Arbeitsraum im Chateau als Holodeck-Simulation auf der La Serena gesehen.
Mhm.
Hier schwenken wir aber über die Weinberge von außen und das wirkt, finde ich, nicht wie eine Simulation.
Es kann natürlich auch sein, dass es einfach die Bilder sind aus der ersten Staffel, ne?
Ja, das mag sein, aber ja. Die Frage ist trotzdem, warum uns das hier als Teaser-Trailer zeigt. Also kehrt Picard vielleicht zur Erde zurück?
Maybe. Vielleicht hat es ja auch alles was mit diesem ganzen Zeitanspielungsbums zu tun, der jetzt ja zwangsläufig folgt. Und vielleicht auch noch mit einem der Anspielungen, die du dann vielleicht auch herausarbeiten wirst, die ich fast nahezu ohne Hilfe vielleicht verstanden, aber das wirst du gleich noch.
Das glaube ich nicht. Ich brauchte sehr, sehr viel Hilfe. Aber du hast schon völlig recht. Wir starten auch mit einer Zeitanspielung. Wir starten nämlich ins Zimmer und sehen Picards Uhr, die wir auch aus der ersten Staffel gut kennen. Und es ist 2:05. Jetzt muss ich aber noch mal kurz was checken.
Ja.
2:05. Back to the Future. Clock Tower.
20:55 war das doch immer, oder? Um exakt.
Ich hatte es nämlich richtig im Kopf. Echt? Nein, es ist 2:05 tatsächlich.
Echt?
Ja. Ich meine auch, dass ich das irgendwo gesehen habe, deswegen, ich wollte es gerade nochmal verifizieren. Ja,
das ist ja witzig.
Auch auf der Uhr in Back to the Future haben wir 2:05. Und das ist doch schön.
Ja, gut, also, aber damit ist natürlich auch so schon mal irgendwie so ein bisschen das Topic gesetzt, ne?
Ja, also.
Aber gut, ich meine, damit ist es.
Es ist nicht die erste, ja. es wird nicht der letzte Verweis darauf sein, dass es eventuell um Zeitreisen gehen könnte.
Ja.
Wir werden sehen. In der Mitte des Raums, in den wir dann gehen, liegt auf einem Tisch ein Relikt, welches ehrlich gesagt eher aus einer anderen Serie, ohne Picard, bis auf eine Folge, stammt, nämlich aus DS9.
Mhm.
Das ist eine Steintafel aus der DS9-Folge Reckoning.
Mhm.
Wenn du dich erinnerst, das ist die Steintafel, in der ein Paargeist und ein Prophet gefangen waren. Sisko lässt beide frei, indem er diese Steintafel zerschlägt. Dieser Paargeist und der Prophet gehen dann in Kira und Jake und kämpfen auf dem Promenadendeck.
Ja, ich erinnere mich. So. Ja.
Diese Steintafel liegt da. Gut, PK ist Sammler von so einem Zeugs, also
maybe,
kann man
genau
das vielleicht noch damit erklären.
Ja.
So. Trotzdem finde ich es schön, dass hier irgendein DS9-Relikt steht. an der Wand in Picards Arbeitszimmer, das ist, glaube ich, das Einfachste, da sehen wir das Bild der Enterprise. Das hängt in TNG auch in Picards Bereitschaft.
Genau, das ist quasi das wirkliche Bild der Enterprise.
Ja. Ja. Die Frage ist, soll es das Original sein? Denn du erinnerst dich ja gerne daran, dass die Enterprise D abgestürzt ist. Ne?
Ja, es ist eine schwierige Frage, weil ich meine, die war ja noch begehbar, aber die war schon ganz schön Schrott, aber es ist halt so die Frage, also Picard hat das Bild nicht mitgenommen, hat es dann irgendwer anders mitgenommen.
Der hat ein Fotoalbum mitgenommen.
Ja, stimmt.
Genau, ist jetzt die Frage, ob irgendwer anders da vielleicht was rausgeholt hat. Keine Ahnung. Unklar. Auf dem Kaminsims vor dem Gemälde sehen wir zwei schöne Verweise. Mhm. Einmal ein versteinertes Fossil, das hat Picard auch in seinem Bereitschaftsraum auf der Enterprise immer gehabt, und eine Skulptur, die einen Mann hinter einem Pferd bei der Feldarbeit zeigt. Das konnte tatsächlich natürlich nur Jörg Hillebrand uns sagen, wo das herkommt. Mhm. Das stand in Family bei den Picards im Wohnzimmer.
Ach, geil, okay. Natürlich.
Ja, und dementsprechend ist es wahrscheinlich immer noch am selben Ort. Ne? Es ist immer noch auf Chateau Picard. Mhm. Es ist offensichtlich, hat nur das Zimmer gewechselt. So, dann sehen wir ein Bücherregal. So, keine Angst. Ich gehe jetzt nicht auf jedes Buch darauf ein, sondern nur auf drei. Auffällig ist erstmal, es ist jetzt nicht ein Bücherregal, sondern liegt auf dem Tisch und da wird auch drüber geschwenkt, ein Exemplar von Paradise Lost von John Milton. Mhm. Wir erinnern uns an unsere Folge zu Zorn des Khan. Auch Khan hatte auf CT Alpha 5 ein Paradise Lost Exemplar dabei. Mhm. Das ist ein Buch, welches unfassbar häufig in amerikanischer Popkultur zitiert wird. Khan zitiert das Buch sogar schon in Space Seed. Das berühmteste Zitat aus dem Buch ist sinnbildlich: besser in der Hölle regieren als im Himmel dienen. Mhm. Das Buch handelt sehr viel von Satan und anderen gefallenen Engeln. Und ich frage mich, ob uns dieses Bild irgendwas sagen möchte.
Fallen Angel.
Erste Interpretation meinerseits, geht Picard vielleicht mit dem Menschsein auch seine Menschlichkeit verloren? Er ist jetzt kein Mensch mehr.
Du meinst, macht man diese Figur kaputt? Macht man ihn am Ende böse?
Ja, why not? Oder, zweite Spekulation, du weißt, worauf ich damit anspiele, wenn ich jetzt die zweite Spekulation mache. Geht es hier eventuell um ein anderes allmächtiges Wesen, welches aus dem Paradies gefallen ist?
Ja, also da braucht man ja gar kein Fragezeichen hinterzusetzen.
Wir halten das erstmal offen. Mhm. Ja? Auf ein weiteres Buch muss ich aber noch eingehen. Das ist ein erfundenes Buch. Mhm. Aber diesmal nicht so rack. sondern Tracy Tomei mit The Long Dark Tunnel. Mhm. The Long Dark Tunnel. Tracy Tomei ist eine Autorin von früheren TNG-Staffeln, also von frühen TNG-Staffeln. Mhm. Und wenn man genau auf das Buch guckt, sieht man die Worte Dixon Hill. Mhm. Seit First Contact haben wir Dixon Hill nicht mehr gesehen. Aber The Long Dark Tunnel kennen wir, denn das war der Holoroman aus der zweiten Dixon Hill-Folge The Big Goodbye und die wurde geschrieben von Tracy Tomei.
Ja, also Dixon ist ja eine Figur, in die sich Picard immer mal wieder hineinbegibt auf dem Holodeck in TNG. Ne? Ich glaube, es gibt irgendwie 3, 4, 5 Folgen, ich weiß es nicht mehr.
Genau, und zuletzt in First Contact halt.
Ja.
Genau. Bin sehr, sehr gespannt, ob Dixon Hill mal wieder aufgenommen wird, ob Picard vielleicht mal wieder ein bisschen Dixon Hill spielt.
Ja, also irgendwie kann ich es mir gar nicht so richtig vorstellen. Oder man macht es halt mal so kurz so zwischendrin, ne? Weil man hat ja eigentlich gar keine Zeit, um eine ganze Folge zum Beispiel, wie das früher so war, einfach mal so auf dem Holodeck zu verpimmeln. So irgendwie, es ist ja... Entschuldigung.
Tob dich aus, das ist ja mitten in der Nacht
hier. man hat ja keine Zeit mehr. Das ist eigentlich ein bisschen schade, ja.
Ja. Oder man nimmt sich einfach die Zeit. Wer weiß.
Ja, oder man nimmt sich einfach die Zeit. Ja.
Vielleicht spielt Picard auch einfach nur mit Q auf dem Holodeck. Naja, glaube ich nicht. Nachdem, was er nachher noch sagt. Bei einem weiteren Detail im Arbeitszimmer muss man ganz genau hinsehen. Das ist ein besonderer Deep Cut. Wir sehen unterhalb des Enterprise-Gemäldes ein Schiff in einer Flasche. Mhm. Quasi ein Ship in a Bottle. Mhm. Aber das ist kein Bezug auf die Episode Ship in a Bottle. Beziehungsweise so halb, weil das die Episode war, in der Picard erzählt hat, dass er früher Flaschenschiffe gebaut hat. Okay. Das Schiff in der Flasche ist aber tatsächlich ein sogenannter pommelianischer Schlachtkreuzer. Und den kennen wir aus TNG Booby Trap.
Ist das nicht die Quark, also die Ferengi-Folge?
Nee, also die Ferengi-Folge, zumindest die allererste, ist das mit der Schlacht von Maxia, die heißt The Battle. Dazu kommen wir auch später nochmal kurz.
Was ist denn Booby Trap?
Das war irgendeine LeVar Burton-Folge, glaube ich. Also eine LaForge-Folge.
Ja, das ist die Folge, wo er mit dieser jungen Wissenschaftlerin zusammen.
Die Deutsche, ne?
Arbeitet. Ist sie deutsch? Wie hieß sie denn noch gleich?
Brahms, oder?
Ah, ja, genau. Ja,
Brahms?
Ja, richtig.
Ja, ich hatte jetzt interpretiert, dass sie deutsch ist, oder? Lea Brahms?
Ja, stimmt, könnte sein, ja.
Ist sie das denn wirklich? Ich sehe es gar nicht.
Ist das nicht die Folge? Ich weiß es auch nicht so genau. Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Doch, Dr. Lea Brahms tatsächlich, genau. Was sagt denn eigentlich? Vater Theodore Brahms, Mother Susan Brahms, Beaumont. Das wirkt jetzt nicht besonders deutsch. Ah, born in Damascus City, Alpha Delphi 9. Okay.
Whatever.
Genau. Aber finde ich ein ziemlicher Deep Cut, dass hier ein pommelianischer Schlachtkreuzer in einer Flasche ist. Da ist sehr, sehr viel Picard mit verbunden gewesen.
Ja.
Über dem Stuhl hängt der mintakanische Teppich aus Who Watches the Watchers, ne? Der Gott der Mintakaner.
Mhm.
Auch das ist ein kleiner Deep Cut, aber ein doch schon ein bisschen auffälligerer. In den beiden Glasvitrinen im Raum sehen wir unendlich viele Shakespeare-Bücher. Gut, auch das ist klar. Mhm. Wobei, ich habe ein Gesamtwerk von Shakespeare, das ist ein Buch. Ich frage mich auch, wie viel Shakespeare man denn da irgendwie
verschiedene Ausgaben
in so einem Regal hat.
Ja, ist verschiedene Ausgaben. Aber ja.
Wir sehen in Hyde & Q, da wirft Q Picard wirklich eine Menge Shakespeare zu, also wirklich eine ganze Menge Bücher. Neben dem Kamin steht auch ein Artefakt, was ein sehr, sehr großer Deep Cut ist. Das ist der Curlan Nyskos. Das ist eine Keramikfigur, die Curlan gemacht haben. Das Ding hat Picard in TNG The Chase bekommen.
Mhm.
Und es stand später und in den Generations auch in seinem Bereitschaftsraum. In der ersten Staffel Picard stand das Ding auch noch im Sternenflottenmuseum. Also, das Nyskoi, beziehungsweise die Nyskoi, spiegeln die Kolan-Philosophie wieder. Das wird da erzählt. Und zwar in dem Sinne, dass die Kolan glauben, dass ein Individuum tatsächlich aus einer Gemeinschaft von Individuen entsteht und jedes dieser Individuen hat eine eigene Stimme, eigene Wünsche und eine eigene Sicht auf die Welt. Dementsprechend ist diese Figur, dieser Curlan Nyskos, also auch eine Figur mit mehreren kleinen Figuren drin.
Mhm.
So. Ich will jetzt erstmal nichts reininterpretieren. Es kann sein, dass sie das einfach nur genommen haben, weil es halt auch schon mal im Bereitschaftsraum gestanden hat.
Ja.
Aber diese Philosophie finde ich halt auch spannend, die diese Curlan da reinlegen irgendwie.
Das stimmt, ja.
Wäre auch nochmal eine Folge, die wir irgendwann mal gucken können. The Chase habe ich ganz gut in Erinnerung. Als ganz gute Folge in Erinnerung. So.
Ja, und natürlich könnte man da jetzt irgendwie anfangen, irgendwas rein zu interpretieren, ne? Aber ja, interessant, okay.
So, der offensichtlichste Verweis, den hast du garantiert gesehen, das ist auf dem Tisch ist ein Modell der USS Stargazer.
Ja.
Picards erstes Schiff als Captain, das haben wir, wie gesagt, in dieser Folge The Battle, ne, der ersten Ferengi-Folge, die erste Ferengi-Folge war es nicht, ne? Die war der Wächter oder sowas. Die zweite Ferengi-Folge,
ist, ja, glaube ich, dabei. Ja.
Da haben wir kennengelernt. Was wissen wir von der Stargazer? Wir kennen zwei Offiziere.
Oh, das
neben Picard.
Echt? Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich erinnere mich nur daran, dass er dass er irgendwie immer sowas gesagt hat, wie das ist ein fliegender Schrotthaufen, aber ich glaube, das ist ein Zitat aus Star Wars über den Millennium Falcon, aber so ungefähr.
Also ein Offizier war Jack Crusher, der ist unter Picards Kommando gestorben.
Natürlich, klar. Ja.
Es war Picards bester Freund und Beverly Crushers Mann und der Vater von Wesley. Und aus der ersten Staffel Picard kennen wir Moritz Benayoun, den medizinischen Offizier auf der Stargazer. Das war der Arzt, der Picard in der ersten Staffel quasi diagnostiziert hat, dass er am iromodischen Syndrom leidet und das mittlerweile auch so weit ausgebrochen ist, dass er nicht mehr so lang hat.
Mhm, okay.
Hat sich aber ja auch erledigt jetzt als Picard-Golem.
Ja. Oder whatever.
Auf dem Tisch steht noch eine Sanduhr, aber der Sand rieselt nach oben. Mhm. Ja. Das heißt, glaube ich, dass Christopher Nolan irgendwie eine Folge inszeniert. Ich glaube, das soll uns darauf hinweisen.
Auf jeden Fall.
Und der letzte Verweis scheint mit einer Szene ganz zu Beginn der ersten Picard-Staffel verbunden zu sein. Wir erinnern uns, da haben Data und Picard Poker gespielt. Und Data hatte plötzlich 5 Königinnen.
Ja.
Queens. Mhm. Qs. Mhm. An dem Punkt erlebt Picard dann den Angriff auf den Mars erneut und erwacht aus seinem Albtraum. Und im Jahr 2020 haben natürlich Chabon und Goldsman, die sind gefragt worden, ja, war das jetzt ein Easter Egg hier, war das Q und sowas? Ne? Und die haben gesagt, nö, stimmt nicht. Jetzt sehen wir wieder eine Dame, aber nur eine Karte mit einer Dame. Und das Q auf der Queen bleibt als Solo-Buchstabe stehen, während im Hintergrund dann Q sagt, genau, die Karte löst sich auf und im Hintergrund sagt Q, dass der Prozess niemals endet.
Ja. Was eine Referenz ist an die erste Folge und eigentlich auch die letzte Folge. Ne?
Genau. Also wir erinnern uns, TNG hat mit einem Prozess begonnen, in dem die Menschheit sich für ihre Existenz verantworten muss vor Richter Q und PK stellvertretend für die gesamte Menschheit. Ja, überhaupt der Text im Hintergrund. Ne? Also PK sagt, the true final frontier is time. Time can turn even our most impulsive, our most ill-considered actions into history. What we do in a crisis often weighs up us less heavily than what we wish we had done. What could have been? Time offers so many opportunities, but never second chances. Also, die wahrhafte letzte Grenze, ne, Final Frontier, ist die Zeit. Zeit kann auch unsere impulsivsten und schlechtesten Handlungen, so kann man es frei übersetzen, zu Geschichte machen. und was wir in Krisen tun, wiegt oft schwerer als das, was wir wünschen, was wir getan hätten. Oder was gemacht werden könnte. Und Zeit gibt uns sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber niemals zweite Chancen. Ja, sicherlich hinterfragt er auch das, was dazu geführt hat, dass im Endeffekt die Sins den Planeten, also den Planeten Mars angegriffen haben, genau, beziehungsweise die Werften da. Und ob er da nicht irgendwas hätte verhindern können. Vielleicht auch bei der Evakuierung der Romulaner. Wer weiß es schon.
Ja, klar. Und wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich nicht nur das. Also wenn er, es klingt ja irgendwie so auch, als würde er über sein ganzes Leben so ein bisschen sinnieren und all das, was vielleicht da auch passiert ist in seinem Leben und die Entscheidungen, die er getroffen hat. Das ist ja vielleicht auch was, worüber man mal so nachdenkt, wenn man ja dann doch wieder eine zweite Chance bekommen hat eigentlich, ne? Weil er hat ja die Zeit ein bisschen besiegt.
Meinst du, Q bietet Picard eine zweite Chance an?
Maybe. Also ich musste so ein bisschen an gestern, heute Morgen denken, heißt es so, ne? Also die letzte Folge TNG, wo ja auch eine Q-Folge ist und wo es ja auch um 3 Zeitebenen geht und wir ja auch schon einen Picard in der Zukunft auf dem Weinberg aber glaube ich mit Bart, ne? Wenn ich es richtig, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, keine Ahnung. Und in Verbindung mit diesem The Trial Never Ended, ich habe irgendwie, weiß nicht, musste drüber nachdenken, ob sie da vielleicht irgendwie nochmal ansetzen und irgendwie. Da geht es ja auch so ein bisschen um das Thema, ne? Um dieses Thema Entscheidungen, Second Chances, tralala.
Ja. Ja, und in Picard erste Staffel ja im Prinzip auch, ne? Also es ging ja, es ging im Prinzip ja so ein bisschen darum, ist es in Situationen, in denen du nicht das Richtige tun kannst, besser nichts zu tun? Ne? Eine Frage, die man sich auch in der Corona-Politik der Bundesregierung immer wieder fragen kann. So, und
Spoiler, die Antwort ist nein.
Genau. Und das war sie in Picard übrigens auch. Ne? Da haben ihm die Romulaner genau das vorgeworfen, ne? Nichts getan zu haben in dem Moment, wo er nicht mehr das Richtige tun konnte. Ne? Wir erinnern uns an diese Situation da, wo dieser Romulaner, der nachher von Elnor leider weggeschnetzelt wurde, das in einem Todeskampf im Prinzip ihm vorgeworfen hat.
Ja.
Ja. Ich finde das eine interessante Fragestellung und ich bin allgemein gespannt, wie sie das jetzt wieder aufnehmen werden. Ich hoffe einfach, dass sie da eine schöne Geschichte erzählen und vor allen Dingen, dass sie die Geschichte gut erzählen. Weil eine schöne Geschichte haben sie in der Staffel 1 auch erzählt, aber sie teilweise ein bisschen schlecht erzählt einfach.
Ja. Ja, auf jeden Fall ist irgendwie viel drin so und also dafür, dass es ja auch echt wenig Material ist, was wir da jetzt gerade besprochen haben.
Ja.
Aber es lässt zumindest irgendwie darauf hoffen, dass die Themen, die bearbeitet werden, wieder irgendwie ähnlich deep bearbeitet werden, weil das war ja eigentlich ganz geil an der ersten Staffel, ne? Dass es halt eine große Idee so ein bisschen gab, die hinter allem steckte, ne? Und vielleicht passiert das in der zweiten Staffel ja auch wieder oder vielleicht ist es ja sogar die gleiche Idee, weil es ja eigentlich immer noch um sowas wie Existenzialismus wahrscheinlich gehen wird und was beschränkt uns in unserem Sein mehr als die Zeit. Ne? Das ist ja schon irgendwie ganz spannend.
Wobei jetzt aus philosophischer Perspektive heraus würde eine Möglichkeit eben Entscheidungen rückgängig zu machen beziehungsweise zweite Chancen zu bekommen, dieses existenzialistische Gefühl der Bedeutungslosigkeit ja irgendwo wegnehmen, weil du
dann schaffst du Bedeutung. Ja.
Du kannst jederzeit Bedeutung schaffen und du kannst sie auch vor allen Dingen neu schaffen.
Ja.
Das heißt, du hast nicht mehr dieses Gefühl der Bedeutungslosigkeit, weil du jederzeit
so die Frage,
ich überlege, ich muss das nochmal neu durchdenken. Ja.
Wenn jeder die Möglichkeit hätte, Dinge neu zu machen, dann ist es ja vielleicht doch wieder, vielleicht negiert sich das dann am Ende wieder.
Ja, und Sartre hat sowieso gesagt, dass der individuelle Akt die Menschheit bindet. Das heißt, in irgendeiner Weise ist sowieso das, was wir tun, bindend für die gesamte Menschheit. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob wir das als erste Chance oder als zweite Chance bekommen. Müsste man nochmal genauer drüber nachdenken.
Viel schwieriger ist natürlich am Ende die Frage, wenn es ja wirklich um zweite Chancen gehen sollte, ne? Oder also wenn mal wieder Q als Advocato Diaboli.
Advocatus Diaboli.
Ab, danke. Du warst auf einem Sprachengymnasium.
Ja, waren wir beide.
Nur ich habe die Möglichkeiten nicht genutzt. Genau. Es könnte ja durchaus sein, dass er so hier mephistotelisch quasi ihn verlockt und sagt so.
Ja, merkt ihr, der Mann hat Deutsch-LK gehabt.
Oho. ihn verlockt und auf die böse Seite zieht, was wieder so ein bisschen an deinen Anfang referiert, ne? Das Fehlen von Menschlichkeit. Vielleicht wird er durch die Verführung von Q ja zumindest zeitweise auf die dunkle Seite der Macht gezogen und lässt sich verführen und ja, versucht vielleicht dadurch, dadurch, dass ihm das Menschliche abhanden gekommen ist oder dadurch, dass ihm auch das, was Menschen definiert, nämlich ne, die Zeit, die ein Leben begrenzt, wobei offensichtlich ein Ende ja einprogrammiert ist, da müsste man auch noch drüber reden, ob das jetzt wirklich eine Grenze ist oder nicht. Aber ne, du weißt, worauf ich hinaus will. Vielleicht ist es am Ende Q, der mal wieder als der große Verführer auftritt und vielleicht lässt sich Picard ja diesmal verführen, was er bei TNG ja in all den Jahren nicht getan hat. Also nicht wirklich.
Ich glaube zumindest, dass Stewart nicht abgeneigt wäre, dass die Figur des Jean-Luc Picard dekonstruiert wird. Ich weiß aber, dass du zum Beispiel da sehr abgeneigt bist. Und das auch bei Fans überhaupt nicht gut ankommen würde. Aber ich glaube, Stewart fände das super.
Also, das stelle ich mir jetzt einfach mal. Das hat natürlich Wahnsinnspotenzial, ne? Also aus dramaturgischer Sicht, ne? In der Stewart wahrscheinlich auch ganz stark ist, wenn man so an Shakespeare Company und so ein Krams, ne? Also es geht ja da nur um Drama und Tragödie und den Fall von gewichtigen, wichtigen Personen, so, ne? Also, da liegt sowas natürlich irgendwie auf der Hand, dass Stewart sowas geil finden könnte. Und ne, Picard hat natürlich ein wahnsinniges Potenzial, weil er einfach auch so blendend geschrieben wurde über die Jahrzehnte und das halt auch so angenommen wurde im Fandom, ne? Also es ist ja eine Lichtgestalt und das, was mit der Lichtgestalt schon in der ersten Staffel gemacht hat, das hat ja schon an wahrscheinlich vielen Egos von Fans gekratzt, so, und klar, das hat Power. Also wenn du anfängst, da irgendwie wirklich dran zu sägen, und du könntest es ja machen mit der Begründung, und das würde mich in dem Fall zumindest so halbwegs gnädig stimmen, obwohl du natürlich recht hast, ich würde mit einem schweren Herzen wahrscheinlich vor dem Fernseher sitzen, aber Picard ist ja eigentlich rein faktisch gestorben in der ersten Staffel. Ne? Das heißt, man könnte sich ja damit rausreden, dass man könnte das quasi auch so rausschreiben hinten raus, ne? Dass das, was jetzt passiert, halt eigentlich nicht mehr der Jean-Luc Picard ist, den wir kennen.
Ich bin sehr gespannt. Also es gibt so Ereignisse, nach denen möchte ich erstmal nicht auf Twitter sein.
Ja. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, oder wie war das?
Ja.
Locken die Schatten aus dem Dunkeln.
Genau. Ja. Genau. Locken die Schatten aus den dunklen Ecken.
Ja.
Ja, aber ich bin auf jeden Fall relativ gehypt, wenn ich so diesen Trailer angucke. Ich finde, dass das sehr, sehr liebevoll sich aufs gesamte Fandom bezieht. Dass Q hier tatsächlich angekündigt worden ist. Also wir machen es jetzt nicht größer, als es ist. Ehrlicherweise, wir haben es in den letzten News immer wieder vermutet, dass John Delancey dabei ist. Und ja, solange es nicht um Segeln geht, finde ich das auch nicht schlimm.
Nee, ich meine, die es ist vermutlich eine der problematischsten Figuren, die Star Trek je erfunden hat. Aber es ist halt auch eine der charismatischsten, mit der wir schon viel Spaß gehabt haben. Es ist eine, die eng mit Picard verknüpft ist seit Folge 1, ne, von Anfang bis Ende. Und da ist es irgendwie auch konsequent, dass gerade jetzt auch in dieser Phase, in der er ja möglicherweise drinsteckt, ne? Also wir haben uns ja eigentlich gewünscht am Ende der Staffel 1, dass das thematisiert ist, was gerade mit ihm passiert, weil er kriegt ja jetzt auch so eine Art Unsterblichkeit, oder vielleicht eine neue Art von Unverletzlichkeit. Also er ist ja quasi.
Sterblich ist er.
Ja, aber auch nur, weil es programmiert ist, ne? Das ist so die, so die Frage, wie sterblich das am Ende ist, ne? Ob man sich auch einfach wieder umprogrammiert kann. Aber also er ist auf jeden Fall jetzt Gott oder Q gleicher als er jemals war. Ne?
Und man muss ja auch sagen, die Hälfte der Q-Folgen war ja auch gut. Ungefähr.
Ja, also ich finde tatsächlich auch, dass Q-Folgen immer irgendwie, also die haben immer irgendwie einen kleinen Nervfaktor, und bei einigen finde ich, ist der Nervfaktor größer als bei anderen. Und bei anderen ist halt die Handlung besser als bei anderen, so, ne?
Also ich habe letztens nochmal die DS9-Q-Folge gesehen, die sollte man besser vergessen.
Oh Gott, die habe ich vergessen. Ich erinnere mich nur ich glaube, es sind mehrere Voyager-Q-Folgen, ne?
Ja, da sollte man auch, glaube ich, die meisten vergessen, glaube ich. Aber die DS9-Q-Folge, da kommt Wasch aus dem Gamma-Quadranten wieder und hat irgendwie so ein Ei geklaut, und das Ei ist eigentlich ein Lebewesen, und
besser nochmal Wasch. Gibt es auch eine Wasch?
Wasch ist die Frau, mit der Picard auf Picards Holiday ein bisschen geschickert. Diese andere Archäologin.
Ja, und ja, Diebin, ja, ja, ja.
Die am Ende mit Q verschwendet hat.
Ja, ich erinnere mich.
Und dann wiederkommt in DS9. Ja, nicht die beste Folge tatsächlich in DS9. Und sicherlich auch nicht die beste Q-Folge. Denn die haben wir wahrscheinlich schon besprochen mit Q-Who oder zumindest, oder vielleicht ist es auch der Pilot. Ja, das ist nicht das Finale.
Ja.
Aber gut.
Ja, Mission Farpoint könnte man tatsächlich auch irgendwann mal sich anschauen, weil ich glaube, da steckt mehr drin, als man vielleicht so denken mag, weil sie dann ja eine, also ich habe tatsächlich bei meinem Rewatch, bei meinem neuerlichen Rewatch, der relativ, also wovor ich relativ lange nicht mehr TNG geguckt habe, war ich echt überrascht, weil ich eigentlich immer um den so einen großen Bogen gemacht habe, so echt überrascht, dass der eigentlich gar nicht so doof ist und dass da viel drin steckt und ich glaube, da kann man, könnte man sich auch mal lange mit auseinandersetzen. Also da könnte man sich auch lange mit auseinandersetzen. Ach, was auch immer ich damit sagen wollte.
Schauen wir mal. So, was wissen wir noch über Star Trek Picard, um das Ganze mal zum Ende zu bringen? Ja, Brent Spiner nimmt die Rolle von Dr. Altan Inigo-Sung, A.I. Sung, wieder auf. Mhm. Die gesamte Besatzung der La Sirena ist auch wieder dabei, inklusive Seven of Nine, die jetzt ja auch dazu gekommen ist. Whoopi Goldberg spielt mit, das wissen wir schon länger. Mhm. Und ganz neu wissen wir auch, dass Ola Brady wieder als Romulaner Teil Shia-Hausfrau Laris wiederkommt. Ne? Mhm. Ihr Ehemann potenziell, glaube ich, Jaban, ist jetzt noch nicht wieder bestätigt.
Okay.
Zumindest der Schauspieler.
Was auch dafür sprechen könnte, dass wir wieder aufs Chateau Picard gehen.
Ja, zumindest vorübergehend. Ne? Mhm. Stuart hat noch mehr über den Auftritt von Q erzählt, ohne spoilern zu wollen. Er hat gesagt, Qs Ankunft ist wie so oft völlig unerwartet, kommt aber auch zu einem erschütternden Moment in der Folge. Und ich meine einen erschütternden Moment. Ob es mit Q verbunden ist oder nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt ein signifikantes Trauma. Tatsächlich arbeite ich gerade daran, wie das Trauma dieses Augenblicks für einen beachtlichen Teil der Episode um Picard herumhängt und dann ist er da. Bin gespannt, was er damit meint.
Ein beachtliches Trauma. Er ist doch schon einmal gestorben.
Trauma. Ja, deswegen, vielleicht bezieht sich es wieder auf Willkommen, also auf Tapestry, ne? Willkommen im Leben nach dem Tod. Wenn er da jetzt wieder stirbt und da steht dann Q und sagt Hallo, das wäre natürlich ein sehr, sehr erschütternder Moment.
Das stimmt allerdings.
Wir werden sehen. Stuart verspricht, es gibt keinen Facepalm für Q, so wie in Deja Q.
Ja.
Also es wird keine neuen Memes geben an der Stelle. Jetzt Q unabhängig, Picards Zeit als Borg wird in Staffel 2 wieder reflektiert werden. Dazu ein schöner Dialog zwischen Jonathan Frakes und Patrick Stewart, frei von mir übersetzt. Stewart sagt, Jonathan, es gibt viele Hinweise auf Picard als Borg-Charakter und es gibt genügend Hinweise dafür, dass er von dieser Erfahrung immer noch zutiefst beunruhigt ist. Also, Jonathan, wir könnten einen Weg finden, diese Elemente wieder in Picard einzuführen. Frakes sagt dazu, genau das hat sich in meinem Kopf gedreht, als sie es vorgeschlagen haben. Denn einer der großen Erfolge der ersten Staffel von Picard, einer der großen Momente war der Moment, in dem sie mit Jerry, also mit Seven of Nine, über ihre gemeinsame Erfahrung mit den Borg sprachen. Und Jonathan Frakes meint natürlich damit den Moment in Stardust City Rex. unter der Regie von Jonathan Frakes.
Natürlich.
Gut. Aber Frakes sagt dazu, es war kurz, es war kraftvoll, es war kernig und für euch beide emotional aufgeladen. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht an diesen Moment.
Ich auch nicht.
Vielleicht war er sehr kurz.
Sehr kraftvoll und sehr kernig, ja.
Ich glaube, das war in der Vorbesprechung, bevor sie runtergegangen sind auf den Planeten. Da haben sie ganz kurz darüber gesprochen, wie es ist, ein Borg zu sein. Hm. Ich meine auch, dass wir das damals erwähnt haben, dass es einer der besseren Teile von Stardust City Trek wäre.
Also irgendwie so ein dunkles Gefühl habe ich auch, aber ich würde es jetzt in meinem Leben nicht mehr zusammenbekommen.
Brauchen wir auch gar nicht.
Ja.
Denn das war's. Schon.
Ja, also ich meine, und das nur als letzter Kommentar, dass das mit dem Borg oder seine Borg-Erfahrung jetzt irgendwie eine Rolle spielt, das liegt ja irgendwie auch so ein bisschen auf der Hand, ne, nachdem er diese Umwandlung hinter sich gebracht hat.
Ja, würde ich auch sagen.
Ne, also das, aber Ist doch interessant, ist doch spannend. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf und würde mich noch mehr freuen, wenn wir nochmal so eine schöne Eventreise aufbrechen könnten zum Start der zweiten Staffel und nochmal was ordentlich miteinander unternehmen könnten. Mensch, das wäre toll.
Das fände ich auch richtig toll. Aber vielleicht können wir das ja, ja, wer weiß, irgendwann mal zu nach Eberswalde fahren oder sowas.
Stimmt.
Und da dann selber ein Event machen.
Wäre auch gut.
Liebe Grüße an den lieben Benjamin an dieser Stelle.
Fast genauso weit weg.
Das ist, ja, ist sogar ein bisschen weiter, glaube ich. Ne?
Aber definitiv ein bisschen weiter.
Kriegen wir schon hin.
Ja, ja.
Jo. Das war's mit dieser kurzen News-Folge. Wir machen irgendwann noch mal kurze Folgen, glaube ich. Oder?
Ich weiß ja nicht genau wann, aber irgendwann machen wir noch mal kurze Folgen, auf jeden Fall. Aber gut, es ist auch einiges passiert. Also wir haben jetzt schon ausführlich über die News gesprochen und wir haben auch ausführlich über unser Leben gesprochen, so wie wir das halt eben machen.
Erinnert euch bitte an den Aufruf, den wir gestartet haben. Wir werden gleich noch einen kleinen weiteren Aufruf machen, nämlich den Call for Action, den wir am Ende jeder Folge machen. Aber erinnert euch vor allen Dingen nochmal auf den Aufruf, schickt uns Screenshots, anhand derer wir spekulieren können, was denn in der Folge, die wir dann in der Woche danach besprechen werden, vorkommen kann. Screenshots, die wir sehr stark analysieren können. Das heißt, interessante Screenshots aus einer Episode, die ihr gerne auch besprochen haben möchtet. Und,
bitte nur einen. Genau. Bitte nur einen pro Episode.
Ja, ja, genau. Richtig. Schickt das an info@discoverypanel.de oder an die 02291-UKTA-UK2 per WhatsApp. Und das sind auch zwei dieser schönen Kanäle, über die ihr uns erreichen könnt und über die ihr kommentieren könnt, was wir denn jetzt gerade so an Quatsch hier abgelassen haben. Und ich würde sagen, diese gesamten Kanäle kann die wundervolle Anja uns jetzt gerade nochmal alle aufzählen, oder?
Sehr wohl, bitte.
Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291-UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Ja, und schreibt uns auch gerne mal, was ihr von diesem ganzen News-Krams haltet oder auf was ihr euch am meisten freut oder wo ihr am größten Sorge habt, dass das vielleicht nichts wird. Und ja, wir sprechen da ein bisschen drüber. Wenn ihr Bock habt, bei uns auf dem Blog oder in irgendeiner anderen Form, gerne auch per Sprachnachricht, dann nehmen wir es in den nächsten Folgen einfach nochmal irgendwann mit, wenn es passt.
Yes.
Dann würde ich sagen, sind wir ja schon am Ende dieser Folge, ne? Würde ich sagen, machen wir einfach Schluss mit diesem Ding hier.
Würde ich auch sagen. Macht's gut. Wir hören uns tendenziell nächste Woche.
Womit? Das werden wir dann sehen. Und wenn es Hausaufgaben für euch gibt, dann erfahrt ihr die auf unseren sozialmedialen Kanälen. Also stay tuned.
Exaktamente. Macht es gut.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.